Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 14. Februar 2020. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist der Godfather of Friseur-Facebook-Gruppen. Heute bei mir zu Gast ist Christian Funk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freue ich mich wirklich sehr. Herzlich willkommen hier aus dem Hamburger Podcast Loft. Es ist die 15. Folge und in den letzten 7 Tagen hat sich ganz schön viel getan. Die letzte Folge, die Folge mit Dirk Schlobach, Folge 14, wurde jetzt knapp 600 Mal schon downgeloadet und angehört. Also ich denke mal, die 600er Grenze, die erfüllen wir jetzt in den nächsten Stunden. Aber in den letzten 7 Tagen wurden halt nicht nur diese 600 Folgen sich angehört, sondern in den letzten 7 Tagen wurden sich bis jetzt, Stand jetzt, exakt 1012 Folgen downgeloadet. Das heißt, viele von euch haben vielleicht diesen Podcast jetzt erst entdeckt und haben sich noch ältere Folgen angehört und beschäftigen sich mit diesem Podcast. Und das finde ich natürlich wunderbar. Ich habe mich auch total gefreut über das Feedback, das ich bekommen habe über WhatsApp oder über E-Mail oder generell, wenn man mich angerufen hat. Und sehr viele fanden diesen Besuch von Dirk Schlobach hier im Hamburger Podcast Loft total bereichernd und viele baten auch um eine zweite Folge mit Dirk Schlobach. Und natürlich tue ich das total gern. Und Dirk auch, das weiß ich. Wir haben natürlich schon miteinander gesprochen. Ein Termin ist jetzt noch nicht fixiert. Das kann auch noch ein bisschen dauern. Aber natürlich, nicht nur Michael Brettmann darf mehrmals zu Gast sein in meinem Podcast, sondern natürlich dürfen alle meine Gäste, wenn es von den Hörern gewollt ist und von uns natürlich auch gewollt ist, natürlich können auch meine Podcast-Gäste mehrmals in dieses Podcast-Loft kommen. Das ist auch selbstverständlich. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für diejenigen von euch, die jetzt bei iTunes diesen Podcast so positiv bewertet haben. Es wurden auch 2 neue Rezensionen geschrieben, über die ich mich total gefreut habe. Es gibt auch neue Facebook-Empfehlungen. Das finde ich auch ganz toll. Also es geht alles in die richtige Richtung. Aber eine Sache, da frage ich mich noch, warum die so ist. Und zwar, wenn alle das so toll finden, warum gibt es dann so wenig Feedback auf die jeweiligen Folgen? Also jetzt bei der letzten Folge zum Beispiel, bei Dirk Schlobach, da haben wir schon einige Kommentare bekommen. Und deswegen an dieser Stelle meinen herzlichen Dank an die Christina Fock, an Rena Rados, Wolf Davids, Christian Klier, Heiko Schneider und Maximiliane Schünemann. Also ihr habt uns geschrieben und das finde ich toll. Aber warum nicht mehr? Wenn man so sieht, ne, wie die Hörerzahlen steigen, dann finde ich doch diese Reaktionen, die Kommentare auf die jeweiligen Folgen doch noch relativ wenig. Und ich bin jetzt keiner, der bei Facebook unbedingt was schreibt, um dann möglichst viel Feedback zu bekommen. Das ist eigentlich nicht so meine Art. Aber ich gebe offen zu, dass ich schon Freitagabend und Samstag und Sonntag und Montag immer mal gucke, na, was für Feedback gibt es denn auf Facebook zu der Folge? Und da freue ich mich natürlich über jedes lobende Wort, aber das ist jetzt nicht nur Fishing for Compliments, sondern ich möchte ja auch gar keinen Shitstorm bekommen. Aber natürlich kann man mal anderer Meinung sein als die, die ich vertrete oder die meine Gäste vertreten. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr, wenn wir in Zukunft uns noch mehr austauschen sollten. Also, wer dazu Lust hat, bitte herzlich gerne gebt mir und gebt meinen Gästen Feedback auf das, was ihr gehört habt. Stimmt uns zu, lobt uns, kritisiert uns, sagt, ihr seht das völlig anders. Lasst uns ein bisschen mehr noch in den Dialog gehen. Das würde mich wirklich sehr freuen auf der, nun mal deutlich, Facebook-Gruppe. Und ich werde natürlich den Link unserer Gruppe auch nochmal jetzt hier in die Shownotes packen, sodass ihr das nicht vergessen könnt. Gut, dann blicken wir doch mal zurück auf die jetzt zu Ende gehende 7. Kalenderwoche des Jahres 2020. Jede Kalenderwoche in Deutschland beginnt ja mit Montag, aber ich erlaube mir jetzt mal die kreative Freiheit und blicke noch einen Tag weiter zurück, denn am letzten stürmischen Wochenende fand ja der Kölsche Figaro statt. In Köln natürlich. Karnevalssitzung, wo Friseure aus ganz Deutschland anreisen, um dabei zu sein. Die Veranstaltung ist ständig ausverkauft, jedes Jahr ausverkauft. Ich glaube, sie fand dieses Jahr zum 70. Mal stand und sie fand definitiv zum 70. Mal ohne mich statt. Weil wenn ich diese Bilder sehe von diesem Kölsche Figaro, da überkommt mich ein Fremdschämgefühl. Ich kann es einfach nicht anders ausdrücken. Es tut mir leid. Damit will ich wirklich niemanden denunzieren oder beleidigen, der dabei war oder der Spaß hat am Karneval. Seht es mir bitte nach. Ich bin ein norddeutscher Jung. Ich kann mit diesem ganzen Karneval überhaupt nichts anfangen. Ich finde es wirklich, ja, fremdschämenhaft. Ich kann so 0,0 darüber lachen, finde auch die Verkleidung alle völlig unwitzig und das ist so gar nicht meine Welt. Es ist unglaublich, wenn ich dann diese glücklichen, strahlenden Gesichter sehe von Kollegen, die ich wirklich sehr wertschätze und die ich toll finde und die da ihren Spaß haben. Dann freue ich mich für euch, dass ihr euren Spaß habt. Aber für mich ist das, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich finde das so schlimm. Ich finde es wirklich so schlimm. Und ein Freund von mir, der Karnevalist ist und der in der Hochburg lebt, der hat vor sehr vielen Jahren mich mal eingeladen, weil der gesagt hat, Lars, du kennst den Karneval nur aus dem Fernsehen. Komm hierher, feier mit uns. Ich besorge uns Karten für eine gute Sitzung und dann machen wir richtig. Also dann feiern wir Karneval mal so richtig. Und ich bin damals seiner Einladung gefolgt. Ich habe gedacht, okay, wenn so viele Millionen Menschen das toll finden, dann das muss ich doch irgendwie auch mal begreifen. Und ich bin dann dahin und habe dann da auch mitgefeiert. Und um 23 Uhr hat dieser Freund dann zu mir gesagt, Lars, kannst du uns bitte allen einen Gefallen tun? Kannst du schon mal nach Hause gehen, weil du nervst? Also ich hab's einfach, ich finde da keinen Zugang zu und ich habe es jetzt auch aufgegeben, ich werde auch keinen Zugang mehr dazu finden. Aber mein Respekt und meine Anerkennung für die Veranstalter des Kölschen Figaro und dass da so viele Menschen hinpilgern, ich kann es zwar nicht verstehen, aber ich verfolge das mit größtem Respekt und schön, dass es so eine Veranstaltung gibt. Ich muss ja nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Aber es gab noch andere Nachrichten natürlich in dieser Woche, die ich interessant fand. Zum einen diese Nachricht des Bündnisses für Schwarzarbeit, darin geht es um die Besuche des Zolls im letzten Jahr in deutschen Friseursalons. Und diese Zahl ist stark gestiegen im Vergleich zu 2018, zu 2019. Über 50% mehr Besuche. Im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, wurden exakt 2339 Friseursalons vom Zoll besucht. Und daraus resultierend wurden bisher 764 abgeschlossene Strafverfahren in die Wege geleitet und 682 Ordnungswidrigkeitsverfahren, so heißt es, richtig. Und insgesamt die Geldbuße, die bisher da im Raum steht, übertrifft etwas von über einer halben Million Euro. Also ich kann wirklich dem Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hier nur mal Danke sagen, dass man dieses Bündnis aktiv betreibt, zusammen mit dem Bundesfinanzministerium und auch mit Verdi für die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigten. Das finde ich ist ein gutes Signal und es zeigt dann auch das wahre Leben. Ne? Also nicht alles ist schwarz und weiß, ist gut und schlecht und auch ich habe an dieser Stelle in der Vergangenheit schon mal den Zentralverband auch mal ein bisschen kritisch hinterfragt und werde das vielleicht auch zukünftig tun, keine Ahnung. Aber natürlich ist nicht alles schlecht und es ist auch nicht immer alles gut, sondern man muss da, finde ich, genau hingucken und Lob, wo Lob angebracht ist. Und ich finde, dass hier der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks ein gutes Signal setzt und dafür möchte ich mich an dieser Stelle wirklich herzlich bedanken. Den Link für diesen Beitrag Bündnis Schwarzarbeit, deutlich mehr Kontrollen, packe ich natürlich in die Shownotes. Genauso wie einen anderen Beitrag, den mir ein Hörer in dieser Woche geschickt hat. An dieser Stelle herzlichen Dank an Wolf Davids. Wolf, vielen Dank, dass du diesen Link per WhatsApp mit mir geteilt hast. Ich packe diesen Link natürlich auch in die Shownotes dieses Podcastes. Da geht es um einen Artikel, wo jemand etwas seine Gedanken teilt zum Thema Ausbildung. Und die Ausbildungssituation im Friseurhandwerk, wissen wir alle, wird auf vielen Ebenen heftig diskutiert. Die neue Generation ist nicht jedermanns Sache. Auch, dass es höhere Ausbildungsvergütung geben soll, ist nicht jedermanns Sache. Oder die kommen ja, ist ja nicht ein Soll, sondern das ist ja de facto festgelegt. Also, das finden nicht immer alle toll. Aber trotzdem müssen wir Friseure ja Wege finden, um dieses Handwerk zu erhalten. Und da hat sich mal jemand Gedanken gemacht und hat wirklich ein paar wirklich interessante, spannende, inspirierende Gedanken in diesen Artikel gepackt. Ich konnte gar nicht erkennen, wer den geschrieben hat. Aber ich packe diesen Link dieses Artikels definitiv in die Shownotes. Solltet ihr euch alle mal durchlesen. Der Artikel heißt Neubeginn oder Endstation. Mein Dank hier an Friseur News für diesen Beitrag. Der ist wirklich toll gewesen. Mein heutiger Gast ist seit 1987 in unserem Beruf aktiv. Er hat viele Höhen und viele Tiefen erlebt, Insolvenz inklusive. Ihm geht's heute richtig gut, führt einen wirklich gesunden Salon in Lüneburg, ist Dozent in der Meisterschule, ist Administrator bei den beiden größten Friseur-Facebook-Gruppen in Deutschland. Er ist Friseur-Coach, er gibt Seminare und er unterstützt viele Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichsten Alltagsaufgaben. Er ist meinungsstark und er kann dadurch auch immer mal polarisieren und auch anecken. Er hat auch schon den einen oder anderen Shitstorm im Netz über sich ergehen lassen müssen. Wobei ich ganz persönlich, ich lese viel, was er schreibt, aber ich lese nicht alles, was er schreibt. Aber das, was ich in den letzten Jahren immer von ihm verfolgt habe, würde ich sagen, dass er zwar schon deutlich sagt, was er denkt, aber dabei wird er, zumindest ist das meine Wahrnehmung so, nie wirklich ausfallend und persönlich. Und deswegen kann ich immer gar nicht so verstehen, wenn jemand dann so einen Shitstorm bekommt. Weil ich denke, du kannst dich in der Sache auseinandersetzen, aber doch nicht auf dieser persönlichen Ebene. Aber so ist das manchmal im Netz. Ich meine, da brauche ich euch jetzt nichts erzählen. Ne? Ich habe ihn eingeladen, heute zu mir zu kommen, um zu erfahren, wie er diese Branche wahrnimmt, weil er hat so unterschiedliche Perspektiven, seine eigene Perspektive, dann das, was den Friseuren in den Facebook-Gruppen auf den Nägeln brennt, dann natürlich die Friseure, die er selber coacht und die er selber unterstützt. Also ich finde, er ist da so an der Basis dran, so dicht dran und deswegen finde ich, ist ein unglaublich wertvoller Gesprächspartner und ich bin gespannt darauf, was er glaubt, wie er diese Branche sieht und vor welchen Herausforderungen wir stehen. Also, lasst uns jetzt loslegen mit meinem Nummer deutlich Talk mit Christian Funk. Herzlich willkommen im Hamburger Podcast Loft, Christian Funk.
Hallo, herzlich willkommen im eigenen Podcast.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass du den Weg hierher gefunden hast. Deine Heimat ist ja nicht Hamburg.
Ja, Lüneburg, Speckgürtel.
Ja, das stimmt.
Ist nicht so weit.
Aber bist du öfter in Hamburg, Christian?
Nein, nicht öfter würde ich nicht sagen, aber regelmäßig, klar. Hamburg ist eine schöne Stadt.
Aber bist du in Lübeck geboren?
Ich bin Schleswig-Holsteiner. Ich bin an der Ostsee groß geworden.
Okay.
Geboren in Oldenburg in Holstein.
Ach, guck mal an.
Ja, ich bin ein richtiger Fischkopf.
Und so. Also du bist ein richtiges Nordlicht. Ja, das ist schon mal super.
Nordlicht.
So, und was hat dich dann nach Lüneburg verschlagen? Die schöne Altstadt oder diese Fernsehserie, die ist irgendwie seit 100
Gottes
Jahren?
Gottes Willen, nein. die habe ich, glaube ich, noch nicht so oft gesehen. Ich bin als Kind mit meinen Eltern damals noch in die wunderschöne Stadt Uelzen.
Ach, Uelzen.
Uelzen, ja.
Brigitte Bernd.
Ja.
Brigitte Bernd.
Ja.
Flotte Schnitte
von Brigitte.
Von Brigitte oder bei Brigitte,
ja,
genau. Aber eine tolle Kollegin, wenn ich das mal schnell sagen darf.
Ich habe sie nie persönlich kennengelernt. Ich kann mir gar kein Urteil
erlauben. Eine ganz große Persönlichkeit in unserer Branche, wirklich.
Glaube ich gerne.
Wirklich, wirklich. Was für eine Energie. Die hat eine Energie, Christian.
Immer einen tollen Ruf gehabt damals, auch in meiner Lehrzeit immer schon, ja.
Ich war vor kurzem bei ihr, also vielleicht auch schon mal wieder vor 1-2 Jahren. Der hat ja noch ein Geschäft und ist, glaube ich, 2 oder 3 Tage die Woche hat es nur geöffnet.
Ja.
Und du guckst dir die Preisliste an, sie arbeitet alleine, muss man sagen, dann nur noch für sich, nur noch aus Spaß,
ja.
Haarschnitt 100 Euro.
Ja, perfekt.
Punkt.
Nein, genauso funktioniert das alleine arbeiten ja auch perfekt. Also mit der richtigen Preisstruktur kannst du auch als Einzelunternehmer unglaublich erfolgreich sein. Also das ist so meine ganz klare Meinung dazu. War vor kurzem gerade erst so, dass wir da bei Facebook etwas tiefer in diese Diskussion gestartet waren, was dieses Alleinearbeiten anbelangt.
Das musst du jetzt mir ein bisschen kurz erklären, weil eigentlich wollte ich auf diese Schiene ja gar nicht abbiegen, aber erzähl, was ist passiert?
Ach, eigentlich es ist die das Online-Magazin FM hat einen Beitrag über eine Kollegin gemacht, die als Einzelkämpferin unterwegs war und die hat wirklich gekämpft und kämpft auch immer noch.
Einzelkämpferin heißt
alleine, ein Salon alleine betrieben und der ging es sehr schlecht und der habe ich damals, die hat dann Hilfe bei mir gesucht und da habe ich dann zu der Geschichte von ihr habe ich halt ein Rechenbeispiel gemacht, warum es schwierig wird, als Einzelunternehmer erfolgreich zu sein, wenn man nicht die richtigen Preise hat. Und da war einfach nur, dass einige Leute einfach was rauslesen wollten, was da gar nicht drin stand und mich dann zum Teil ein bisschen angegangen sind, womit ich aber gut leben kann. Also ich diskutiere ja gerne.
Deswegen bin ich auch auf dich aufmerksam geworden.
Ja.
Weil ich verfolge dich ja schon länger, gerade auf Facebook, auf den sozialen Netzwerken. Du bist ja ein streitbarer Typ auch, ne? Also du hast ja eine klare Meinung.
Eine klare Meinung, die vertrete ich auch dann gut und deftig mit ehrlichen Worten, aber ich bin nicht böse und gemein. Ich tue niemandem weh und ich will auch niemanden verletzen. Hm. Ja, und ich will mich auch niemals über irgendjemanden lustig machen oder irgendwie der Meinung sein, dass ich jetzt schlauer bin als der. Wenn wir später vielleicht noch dazu kommen über meinen Werdegang, ich war ja nicht immer auch sehr erfolgreich. Es gab ja mal Zeiten, wo es mir auch gar nicht gut ging.
Okay, lass uns doch da gerne mal beginnen. Also nimm uns mal mit auf die Reise. Also das heißt, in Uelzen dann aufgewachsen?
In Uelzen aufgewachsen, habe dort meine Ausbildung gemacht als Friseur, damals noch bei Uwe Sötebör.
Warum?
Das war damals tatsächlich ein Zufall. Ich wusste nicht, was ich machen sollte und sollte ein Praktikum machen. Und weil ich nicht wusste was, habe ich nämlich nichts gesucht und dann war 5:05, der Lehrer sagte, morgen müsst ihr was haben und da hat meine Schwägerin damals gesagt, schon macht doch bei uns Praktikum. Und
die war Friseurin?
Die war Friseurin und dann habe ich gesagt, ja geil, lauter hübsche Mädels, da gehst du hin, das ist super. Ja.
Und du musst ihn nirgendwo bewerben
Ich bin da einfach hin, habe da mein Praktikum 2 Wochen gemacht und erstaunlicherweise, ich habe es nicht ernst genommen, waren die super zufrieden mit mir und haben gesagt, Mensch, wenn du mit der Schule fertig bist, bewirb dich bitte bei uns. Und ja, da war ich dann schon sehr erstaunt und dann kam irgendwann so der Gedanke, doch, das hat schon Spaß gemacht und das war eigentlich schon ganz cool.
Genau, und dann hast du ja eine Friseurausbildung gemacht.
Genau.
Ich glaube auch noch als Friseur gearbeitet, aber du hast diesen Beruf irgendwann ja nochmal verlassen.
Genau, ich war dann 2 Jahre bei der Bundeswehr, wollte dort Unteroffizierslaufbahn eintreten. Nach 1,5 Jahren habe ich aber gedacht, das hältst du hier, oder nach einem Jahr habe ich gedacht, das hältst du hier nicht 3-4 Jahre aus.
Auf keinen Fall.
Ich war in Delmenhorst erst.
Delmenhorst, ja, bei Bremen?
Ja, ja.
Genau. Und was war das für eine Kaserne? Also was für eine Einheit?
Das war Nachschub und ich bin LKW-Fahrer gewesen. Betriebsstoffe transportiert.
Ja. Alles klar. So, jetzt ist der Moment, wo du mich fragen musst, Lars, warst du auch bei der Bundeswehr?
Lars, warst du auch bei der Bundeswehr?
Ja, habe ich auch gemacht. 15 Monate, also Wehrpflicht.
Okay.
Wehrpflicht, ja. Damals noch 15 Monate. Und ich war in Neumünster und Bad Segeberg stationiert.
Okay.
Ja, also auch im Norden. Und war Krattmelder.
Das ist auch cool.
Ja. Ja, das ist nämlich noch geiler als das, was du gemacht hast, weil Krattmelder ist einer der wenigen, die ganz allein auf sich gestellt sind.
Ja, ja.
Du im LKW sitzt ja immer zu zweit. Und ich habe während der Bundeswehrzeit gelernt, Spiegel zu lesen, weil Spiegel hat ja immer diese ewig langen Seiten.
Ja.
Und wenn ich dann von A nach B fahren musste, habe ich mich irgendwo hingesetzt und erstmal gelesen.
Also ich bin bei der Bundeswehr tatsächlich, es war schon eine coole Zeit, aber 2 Jahre war auch mehr als ausreichend.
Absolut. Nein, ich habe die Bundeswehrzeit, also sie hat mir nicht geschadet, wie man so sagt, aber ich habe vom ersten Tag an die Tage gezählt. Vom ersten Tag. Ich wollte da unbedingt weg. Nur ich war damals ich hatte eine Einladung nach Philadelphia und New York als Friseur. Und dann hieß es, okay, machst du 15 Monate Wehrpflicht oder machst du 24 Monate Ersatzdienst? Das war damals in den 80er Jahren.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, 15 ist weniger als 24 und habe dann 15 Monate gemacht. Also ich hatte gar keine andere Wahl.
Ja, bei mir waren es noch 12 Monate, aber ich habe gesagt, ich hatte mich auf 4 Jahre verpflichtet und habe dann aber nach 2 Jahren die Siegel gestrichen.
Herzlich willkommen beim Nummer deutlich Bundeswehr-Podcast.
Genau.
Und hast du denn da auch Haare geschnitten?
Nein, habe ich nicht.
Ich auch nicht wirklich.
Also,
ich auch nicht.
Irgendwann hatte mal einer, ich hatte eine Haarschneide Maschine mit, damit habe ich mir meinen Bart rasiert.
Ja.
Ich habe nämlich das durchgekriegt, dass ich einen Vollbart getragen habe damals.
Was willst du denn?
Ja, ja.
Sag mal, was Fuß ist denn die Bundeswehr gekommen? Wann warst du denn da?
Das war 91.
Ja, das ist 90.
Ja, da war der, ich war der erste, wir waren, der, waren die erste Einheit, die Nachtausgang während der Wehrpflicht hatte. Also wegen der Anfangszeit. Da mussten wir alle zu Hause bleiben. Wir hatten da schon, also in der Grundausbildung durften wir schon wenn man nah dran wohnte, nach Hause fahren. Das waren wir waren damals die allerersten.
Alles Luschen. Ja. Alles Luschen. Das war zu meiner Zeit natürlich ganz anders.
Da habe ich bei dem Arzt durchgekriegt, dass ich so eine Allergie gegen Rasur habe und dass ich nicht rasiert werden können müsste. Und das ist also wirklich eine Seltenheit, das dort durchzukriegen. Es hat auch ganz schön wehgetan, da hinzukommen. Und da hat dann einer mit meiner Haarschneidermaschine, der hatte mich Ärger bekommen, weil er zu lange Haare hatte. Und dann hat sein Kollege ihm damit die Haare geschnitten. Und den habe ich dann gerettet, weil der sah ganz lustig aus. Das war das einzige Mal, dass ich bei der Bundeswehr Haare geschnitten habe.
Ja. Ich glaube, die meisten männlichen Friseure, die bei... Quatsch, heutzutage ist ja beide geschlechtlich. Also ich glaube, aber heute hast du ja auch nicht mehr die Wehrpflicht.
Ja.
Aber viele Friseure, die dann zur Bundeswehr gegangen sind, haben sich ja dann irgendwie noch 5 Mark damals oder so immer noch nebenbei verdient. Habe ich aber auch nie gemacht. Das war immer... Ich habe schon damals immer gesagt, nee, meine Arbeit ist mehr wert als 5 Mark.
Ja.
Das geht nicht.
Nein.
Kannst mir 20 Mark zahlen.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mal ich bin einmal von meiner, von einer damaligen Kollegin angesprochen worden, so von wegen sie hätte so Kunden, die ich so bedienen dürfte. Und das war also schwarz in der Ausbildung. Da bin ich einmal.
Sie war farbig.
Ohne Finanzamt natürlich, ja. Und dann sollte ich so irgendwelchen Leuten privat die Haare schneiden. Und da habe ich mich dann überreden lassen, bin da einmal hin und das hat aber einmal und dann nie wieder. Das hat mich so, es war so unprofessionell, so über die Badewanne die Haare zu waschen.
Ja,
und
so,
dann dieses
Riechen,
das stehst, also das war alles so, das hat mich schon als Azubi schon so angekotzt, dass ich gesagt habe, das möchte ich niemals machen.
Ja, das ist cool. Aber wir haben uns verrannt ein bisschen. Ja. Ich habe Schuld. Okay. Das heißt, Bundeswehr gemacht und dann wieder zurück in den Friseurberuf?
Dann bin ich wieder zurück in den Friseurberuf, habe dann 1999, 2000 meinen Meister gemacht, habe dann noch ein paar Jahre als Salonleitung von meinem damaligen Chef gearbeitet und der ist dann damals, also mit seinen 5 Geschäften in die Insolvenz gegangen und nicht mal, weil die Läden nicht liefen, sondern weil er noch mehrere Geschäfte da andere, also Arbeiten hatte, sage ich mal, er hatte ein Baugeschäft, damit ist er komplett den Bach runtergegangen durch Erkrankung und dann sind die Friseurgeschäfte mitgegangen und ich hatte damals dann die Chance, dieses Geschäft zu übernehmen.
Aus der Insolvenz?
Aus der Insolvenz, das war 2004.
Okay.
Und 1. April 2004 habe ich meine Selbstständigkeit begonnen als Friseur mit Mitarbeitern und einem großen Geschäft in Lüneburg und ja, das habe ich dann auch ein paar Jahre lang mehr oder weniger erfolgreich geführt. Bis ich 2012 dann kurz davor stand, Insolvenz anzumelden, weil mein Konto auch gesperrt worden ist. Ich musste dann die Bank wechseln. Da gibt es auch einen netten Beitrag drüber auf meinem Blog. Das ist vor kurzem eigentlich gar nicht so lange her, dass ich den veröffentlicht habe.
Okay, also wir stellen deinen Blog hier in die Shownotes. Nur für die Hörer jetzt, können Sie da nachlesen.
Und das war für mich so der Wendepunkt, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt irgendwie was ändern. Also diese Preisstruktur, diese Arbeitsbelastung, dieses sich kaputtackern, diese Betriebsführung, das funktioniert nicht. Das führt mich einfach in eine Krankheit. Also ich war körperlich, seelisch krank. Mhm. Meine Beziehung zu meiner damaligen Lebensgefährtin war zerbrochen anhand meiner Arbeitsbelastung, meiner wenigen Zeit und meiner psychischen Belastung. Ich habe natürlich damals auch ein bisschen zu viel Alkohol getrunken vor lauter Frust, macht man ja auch gerne. Und das ist natürlich dann alles schön nach hinten losgegangen. Und da habe ich aber irgendwann noch Gott sei Dank wach geworden, habe gesagt, so, jetzt musste ich hier mal irgendwas ändern, habe mir Privathilfe gesucht, aber auch Seminare besucht, mich geschult, weitergebildet. Und dabei ist nie mein Problem gewesen, dass ich nicht rechnen konnte. Mein Problem war einfach, dass ich nicht den Hintern in der Hose hatte, das umzusetzen, durchzusetzen. Es war ja auch nicht nur meine Preise, das war die Angst vor den Preisen. Ja, das zahlt ja keiner.
Bist du
immer noch, ne?
Bist du ein harmoniebedürftiger Typ?
Sehr.
Wie die meisten Friseure.
Ja.
Ich übrigens auch.
Ja.
Aber das hilft uns manchmal nicht.
Nein, gar nicht. Ich bin unglaublich harmoniebedürftig, auch wenn das viele Leute vielleicht nicht glauben, weil ich ja eine streitbare Person auf Facebook bin. Privat sieht es sicherlich anders aus. Ich glaube, ich komme im persönlichen Gespräch nochmal ganz anders rüber, als ich in den Schriftverkehr komme. Da geht ja Emotion manchmal auch so ein bisschen flöten, ne? Klar. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ein sehr positiver Mensch. Und ich habe viel, viel Spaß an dem, was ich tue. Und ich glaube, das ist das, was bei Kunden, bei Mitarbeitern und bei meinen anderen Kunden, ich betreue auch mittlerweile Kollegen.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Und das war so Also ich wollte eh mal mehr Zeit mit dir verbringen. Also insofern freue ich mich, dass du ja ins Podcast-Studio gekommen bist. Aber der Auslöser war tatsächlich, dass ich gesehen habe, da ist ein Friseurunternehmer, der kämpft für sein eigenes Geschäft und macht und tut und hat auch am Ende, wie du es gerade gesagt hast, in diesen Wellenbewegungen doch dann zum Schluss Erfolg. Aber das behältst du nicht für dich, sondern du versuchst ja auch anderen zu helfen.
Ja.
Und deswegen bist du ja auf der einen Seite Friseur und Friseurunternehmer. Schneidest du noch Haare in deinem Geschäft?
Ja, ich bin 2,5 Tage noch im Salon, aber sogar da, ich will das auch noch einkürzen auf 2 Tage momentan. Okay,
also aber 2 Tage, wo du nicht nur im Geschäft bist körperlich, sondern wo du auch Haare, also
ich
wo
du arbeite an Kunden,
genau.
Ja,
genau. Genau, aber die andere Zeit machst du ja jetzt nicht, verbringst ja nicht in der Freizeit, sondern erzähl mal kurz, was machst du da?
Also ich bin mittlerweile Coach für Friseure.
Alles gut.
Mein Handy hat sowas.
Ist das Siri oder was?
Nee, das ist was Ähnliches. Aber auch schön, dass mein Handy mit uns mitreden möchte.
Fast live aus Hamburg, so heißt ja dieser Podcast.
Ich hatte es leise gestellt, aber das Därmchen habe ich nicht ausgemacht. Genau. Auf jeden Fall ist es so, was mache ich? Ich bin irgendwie da reingerutscht. Also ich habe ja alle meine Erlebnisse und alle meine Probleme, die ich überwunden habe, eigentlich auf meinen Blog in die Welt gepostet, habe mittlerweile 1,5 Millionen Leser auf meinem Blog, weil das viele sich gemeldet haben und gesagt, du schreibst mir aus der Seele. Mhm. Und dann kam irgendwann auch die Erste an und sagt, Mensch, sag mal, schulst du auch? Gibst du auch Seminare?
Ach so, es kam eher von den Lesern.
Ja, weil das ist ja so toll, was du erlebt hast. Also also von dir kann man ja so viel lernen. Willst du nicht mal ein Seminar geben? Und so habe ich mein erstes Friseurseminar, was nicht fachlich war. Ich habe vorher schon als Fachtrainer natürlich schon Seminare gegeben gehabt. Ich bin ja auch Dozent in der Meisterschule und auch Prüfer in der Meisterschule in Lüneburg. Und habe dann viele Seminare schon vorher gegeben, aber eben nicht über das Thema, sondern nur reine Friseurseminare. Und jetzt habe ich dann das erste Mal so ein Wirtschaftsseminar, so ein betriebswirtschaftliches Seminar.
Wann war das?
Oh Gott, ja, steht auch auf meinem Blog, habe ich vergessen. Also bei meiner lieben Freundin.
Aber ich glaube, es ist aber noch nicht so lange.
Nein, bei meiner
ungefähr.
Bei meiner lieben Freundin Melanie Charie, habe ich sozusagen dann als meine erste Kundin, damals noch kostenfrei, aus der Kacke geholfen. Und heutzutage lasse ich mich dafür natürlich bezahlen. Ich gebe meine Arbeit nicht umsonst her. Ich bin mittlerweile wirklich viel arbeitend. Also ich habe jeden Tag Telefonate, Gespräche. Vieles läuft über WhatsApp bei mir tatsächlich. Unglaublich viele WhatsApp-Gruppen mittlerweile aus meinen Seminaren.
Nervt dich das nicht?
Manchmal schon, aber im Großen und Ganzen, deswegen habe ich auch so eine tolle Uhr. Dann sehe ich immer, das ist nur die Gruppe, brauchst nicht raufgucken.
Ja. Wie viel Friseur, Kunden, Mandanten, wie man es auch mal nennen mag, hast du denn jetzt?
Also ich habe...
die du regelmäßig, sag ich mal, begleitest?
Also ich habe über 400 Seminarkunden gehabt. Und ich habe zurzeit 81 feste Kunden, deren Kalkulation ich komplett übernehme.
81 Friseure, für die du die Kalkulation übernimmst?
Für die mache ich die gesamte Kalkulation und berate sie dann auch im Betriebsabwirt. Das hört sich so dramatisch an. Nein, das ist nur gerade zur Zeit sehr viel Arbeit, weil jetzt Anfang des Jahres kommen sie alle und sagen, Christian, meine Kalkulation muss neu.
Und wie bist du im Backoffice organisiert? Hast du da jemand, der dann, ich meine, das ist ja unglaublich.
Also die Kalkulation, das hört sich sehr kompliziert an, das ist Computer gesteuert. Habe ich selbst ein Programm entworfen, was das komplett macht. Das ist nicht so viel Arbeit, wie man glaubt. Das ist, die größte Arbeit ist tatsächlich, den Leuten die richtigen Zahlen aus der Nase zu ziehen. Das ist teilweise sehr schwer, weil viele Friseure leider ihre BWA nicht gut verstehen und ich glaube, viele eben auch schlecht beraten sind. Also der Begriff Steuerberater, da frage ich mich oft, wo die Beratung dann ist.
Das habe ich auch schon mit meinem Steuerberater hinter mir, dieses Drama, dass ich mit ihm vor die Tür gegangen bin und habe gesagt, gucken Sie mal, da steht ja Steuerberater und nicht Steuerverwalter. Jetzt beraten Sie bitte endlich mal.
Ja.
Aber ich glaube, das kennen viele von uns. Sag mal, Christian, was sind denn so jetzt im Jahr 2020 so die Themen, wo du das Gefühl hast, das beschäftigt die meisten Friseure, mit denen du zusammenarbeitest. Wo sind so die größten Sorgen in dieser Branche aktuell?
Also die größte Sorge, und die ist nicht nur aktuell, die ist schon damals, als ich schon in die Ausbildung gegangen bin, war das Problem mit der Preisangst, dass man nicht das nimmt, was man eigentlich nehmen müsste. Wir sind ja Handwerker, wir sind ein traditionelles, altgedientes Handwerks- und Branche, die letztendlich sich aber weit unter Wert verkauft, also viel, viel, viel tiefer angesetzt ist, teilweise nicht mal die Hälfte von dem nimmt, was andere Handwerker nehmen. Kaum ein Handwerker kann sich das heute leisten, seinen Mitarbeitern nicht mindestens 20 Euro bezahlen, sonst hätten sie keine. Und wir Friseure glauben, dass wir da mit der Hälfte klarkommen. Das ist das nächste Problem, was wir haben.
Interessanter, ja. ganz interessanter Blickwinkel, weil die meisten Handwerker, an die ich jetzt so denke, ne, Elektriker, Maler oder wie auch immer, die haben aber auch nicht Ladenlokale, wo die Kunden hinkommen, wo du noch einen Kaffee servierst, genau. machst und tust.
Das heißt, das die haben noch weniger Kosten.
Ja. Oder zumindest deutlich andere Kosten. Ja. Dafür haben sie jetzt wahrscheinlich viel mehr Maschinenkosten oder so, wie wir Friseure haben. Aber wo ich dann auch so denke, es ist doch ganz normal, dass du heute, also in Hamburg, wir hatten, ich glaube, ich habe das hier im Podcast aber schon mal zu einer anderen Stelle gesagt, wir hatten am Ballindamm an unserem Geschäft in der Innenstadt mal ein Fall, da brauchten wir einen Klempner und zwar schnell. Also wir hatten jetzt keinen Wasserrohrbruch, aber es war schon so, dass du sagst, kann ich ewig warten. 105 Euro die Stunde.
Ja,
dann locker. Kommt man.
Locker.
So, ne? Ja,
die suchen sich das mittlerweile aus.
Ne? Plus Anfahrt, plus die fünf Dichtungsringe, die da noch dabei waren, die kommen immer noch on top. Wo ich dann so denke, manchmal, das ist ja auch das, wo ich so ein bisschen mit unserer Branche hadere, manchmal finde ich es so schade, dass wir eine Handwerksbranche sind, wo wir pro Dienstleistung berechnen. Wir berechnen ja leider nicht pro Stunde.
Doch schon, eigentlich ja. Eigentlich machen wir das schon.
Ja, aber stell dir mal vor, 80.000 Friseursalons würden sagen, keine Ahnung, bei mir kostet die halbe Stunde 50 Euro, ich denke mir jetzt irgendwas aus.
Ja,
und ob du dafür einen Schnitt bekommst oder eine Farbe bekommst, ist mir ganz egal. Beim Schnitt bleibt es bei den 50 Euro und bei einer Farbe kommt vielleicht noch 20, 30 Produktverbrauch hinzu. Also du nimmst dann nicht mehr 120 Euro für die Strähne, aber du nimmst halt 50 Euro für die halbe Stunde. Und wenn du dann zwei Stunden brauchst, kostet es halt 200 Euro.
Lars, eigentlich tun wir das. Wir schieben unsere Dienstleistung vor, aber die Dienstleistung haben wir ja eigentlich, wenn wir kalkulieren, vorher ja mal hochgerechnet, wie viel Zeit brauchen wir durchschnittlich für diese Dienstleistung.
Ja, natürlich, aber
es wäre leichter zu erklären, aber die Kunden sind halt jetzt nicht die Zeit gewohnt, sondern sind von uns den Haarschnitt gewohnt. So, wenn ich den Haarschnitt mit einer Zeit hinterlege, ist ja alles super, aber da ist ja schon das Problem da, dass viele Friseure das eben nicht machen, sondern die nehmen vielleicht für den Kurzhaarschnitt, der eine Dreiviertelstunde dauert, da nehmen sie dann 45 Euro, also ein Euro pro Minute, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn dann damit die Kosten gedeckt sind. Aber sie nimmt dann aber nicht für diese Stunde 60 Euro, sondern sie nimmt dann eben nur 55 Euro oder 50 Euro. Mhm. Ja? Das heißt, da fangen sie schon an, Verluste zu machen. Das nächste Problem ist auch, dass wenn ich eine Kalkulation mit meinen Kunden mache und ich dann später mit denen die Preise durchgehe und dann frage ich, wie lange brauchst du denn für eine Ansatzfarbe? Ja, 20 Minuten. Ist doch okay. Wer zahlt dann das Einpacken, die Beratung, das Anmischen, das Abspülen, das Abwaschen, das Absäuern, die Einwachzeit, der Absäuerzeit und das Abkassieren und den Kaffee holen, wer zahlt das alles? Ich. Ja, schön, du hast es ja auch.
No? Genau, du schöpfst ja aus dem Vollen.
Friseure sind ja alle schwerstreiche Menschen. Alle.
Genau.
So. Und da ist dann schon einfach, also viele sitzen dann da und sagen, ja, aber ich kann ja nicht mehr nehmen. Ich mal sage, warum kannst du nicht mehr nehmen? Ja, alle anderen nehmen ja auch so wenig. Und da ist natürlich.
Aber da geht's doch irgendwie los. Also wenn wir auch über, ne, das, dann sind wir ja ganz schnell bei der Image-Diskussion, was für ein Image hat der Beruf. Und auch das, ich befürchte bei so einem Podcast, dass einige, liebe Podcast-Hörer, die jetzt diesen Nummer deutlich Podcast schon öfter hören und hoffentlich in der Zukunft auch noch weiterhören, ihr lebt natürlich mit der Gefahr, dass ich den einen oder anderen Satz mehrmals sage. So, ne? Aber auch ein Satz, den ich halt oft sage, ist, jetzt habe ich den Faden verloren. So oft habe ich den Satz gesagt, dass ich jetzt leider auch diesen Faden verloren habe. Was wollte ich denn jetzt sagen? Scheiße.
Ich bin leider kein Teilnehmer in deinem Kopf.
Nee, das ist richtig. Du hast gesagt, die Preise sind zu niedrig und die anderen nehmen doch auch so niedrige Preise.
Dass das Preisniveau einfach insgesamt zu niedrig ist, ne? Viel zu niedrig ist in unserem Gewerk. Ja. Du hattest vorhin, als wir uns hier getroffen haben vor App, hattest du einen tollen Spruch gemacht von deiner Hamburger Kollegin Marlies Möller.
Nee, das ist wieder ein anderer.
Das ist ein anderer Spruch?
Genau, das war ein anderer Spruch. Da ging es bei dem Spruch, den mir Marlies Möller mal gesagt hat, da war ich noch ein ganz junger Friseur, da ging es darum, dass irgendjemand gesagt, wir waren in so einer Gruppe, also Interkoffer-Gruppe, ja. Und da hat jemand gesagt, dass sie ganz viele Kunden haben. Ne? Also die Mitarbeiter sind echt am Limit und die können nicht mehr und die ackern wie die Verrückten, ne? Und wir haben so viel Nachfrage.
Höre ich auch sehr viel, ne? Aus der Branche.
Ja. Und dann hat Marlies Möller da gesessen und hat gesagt, ist der Laden zu voll, sind die Preise zu niedrig.
Punkt.
So, also was hast du denn für ein Problem? Wenn dein Salon voll ist, dann nimm noch mehr. Und ja, dann bleiben 10% der Kunden weg oder 20. Na und?
Nein, das geht nicht. No? Das geht bei Friseuren nicht, weil die sind empathisch. Und empfinden Schmerzen, wenn Kunden verloren gehen, aus solchen niederen Gründen.
Was ich übrigens ja auch eine tolle Charaktereigenschaft eigentlich finde.
Ja, eigentlich.
Ne? Aber sie hilft uns nicht.
Wirkt sich aber leider negativ für uns aus.
Ne? Genau, sie hilft uns nicht in der Professionalität. Ja. Ne? Ja. Das ist das Problem. Also du hast gerade eben gesagt, eine der größten Sorgen, eine der größten Themen, über die du sprichst, sind immer wieder die Preise. Ne?
Ja.
Das finde ich echt interessant, weil ich auch meine Branche oder unsere Branche so verfolge. Es gibt ja kaum eine Straße, wo es nicht schon 3 Friseursalons gibt, egal ob in einer großen oder einer kleinen Stadt. Und dann macht irgendwann mal der 4. Salon auf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, bei denen, wo ich das sehe, die versuchen es immer, aber auch immer nur über den Preis.
Ja. Ne,
irgendwie neue Angebote oder Neukundenbonus oder bring eine Freundin mit, dann zahlt die nur die Hälfte oder 2 Haarschnitte einen Preis oder so. Wo ich dann so denke, warum gibt es nicht Friseursalons? Und sie wird es geben, aber ich habe sie jetzt nicht auf dem Schirm. Die sagen, ich mach mich jetzt selbstständig, ich mach einen neuen Salon auf, aber ich mache das über Qualität. Oder ich biete irgendetwas an, was die anderen nicht anbieten. Was es auch immer ist.
Lars, glaube ich, verrückt. Gibt es. Ich habe 2.
Ja, dann gibt es natürlich, aber die Masse, würde ich sagen, geht eher über den Preis.
Ja, ja.
Und das ist
also
wir machen uns das selbst kaputt.
Ich mache hier eine Seminarreihe, das nennt sich Projekt Unverwechselbar. Das mache ich mit meinem wunderbaren Kollegen Ramindell zusammen. Das ist das einzige Seminar, wo ich mit einem Kollegen dann sozusagen das Seminar zu zweit mache. Wir beide sehen uns sehr ähnlich. Ja? Also wir sind eigentlich in der Geburt getrennt worden.
Aber ihr seid trotzdem unverwechselbar, sagst du?
Ja, also uns verwechselt man nicht, nein. Also Ramin ist ungefähr so groß wie ein Wasserhydrant und hat keine Haare und ich sehe halt ein bisschen anders aus. Und aber wir denken sehr ähnlich. Wir haben eine ähnliche Meinung zu dieser Geschichte. Und das und da hatten wir in dem letzten Seminar hatten wir 3 junge Friseure da, die zu uns auf dieses Seminar gekommen sind, kurz bevor sie sich selbstständig gemacht haben.
Das ist ja der richtige Moment.
Und das war so geil, weil ich sagte, oh, das ist so toll, weil ihr werdet die ganzen Fehler, die ich damals, so dumm wie ich war, begangen habe,
ja,
die werdet ihr jetzt nicht machen. Ihr werdet gleich richtig vernünftig anfangen. Und ihr habt diesen Background, diese Gruppe. Jedes Seminar hat ja eine WhatsApp-Gruppe, wo man miteinander Erfahrungen austauschen kann. Das heißt, die haben die Möglichkeit, von den anderen zu lernen. Einfach tolle Situation für diese jungen Menschen, die ja gleich erfolgreich loslegen wollen und anders arbeiten wollen und sein wollen.
Aber auch clever, wenn sie sich vorher dann erkundigen.
Ja,
die meisten machen das natürlich, wenn es ein bisschen zu spät ist.
Ja.
Besser spät als nie natürlich.
Besser spät als nie.
Aber
manchmal ist es halt so, dass man dann irgendwann auch nicht mehr helfen kann. Ne? Dass dann einfach schon zu viele alte Baustellen da sind, die man so einfach nicht mehr... Und oft ist es ja auch leider, da müssen wir auch drüber reden, betriebswirtschaftlich helfen kann ich ja auch nur jemanden, der gut zu tun hat. Wenn du nicht genug Kunden hast, dann wird es mit einer Preisanpassung schwierig. Ne? Ist auch klar. Ne? Also...
Ja,
da muss man andere Wege finden, dran zu arbeiten.
Das stimmt. Aber wo wir über die Preise gerade sprechen, weißt du, vor 5 Minuten habe ich doch den Satz verloren, der in meinem Kopf war. Ne?
Jetzt hast du ihn wieder.
Jetzt habe ich ihn wieder. Weißt du, vielleicht kannst du mir das mal erklären, was ich noch nie verstanden habe. Und wenn ich sage noch nie, dann meine ich noch nie. Als Auszubildender, als Jungfriseur, als Selbstständiger, noch nie. Warum gibt es beim Friseur, bei den meisten Friseursalons, Haarschnittpreise oder Föhnpreise für kurz, mittel, lang? Das ist der Hauptteil meiner Frage. Und der Nebensatz ist, wenn du, weil das suggeriert ja, kurz dauert nicht so lange wie mittel und mittel dauert nicht so lange wie lang.
Genau.
Also es hat ja was mit der Länge der Zeit zu tun.
Dienstleistung, ne? Genau.
So, also das macht ja noch jedem Sinn. Aber dann guckst du auf die Preislisten, dann siehst du kurz 25, mittel 26,50 und lang 28, wo ich dann so denke, hä? Also wenn du jetzt wirklich 10 oder 15 oder 20 Minuten länger brauchst, dann musst du doch sagen, kurz 25, mittel 35, lang 45. Also irgendwie, es muss ja in irgendeiner Form eine Relation sein.
Aber das ist ja
aber
das,
guckst du auf diese, lass mich diese Emotionalität jetzt kurz rauslassen. Ja, aber wenn ich auf diese Preislisten gucke und dann sind da nur 1,50 oder 2 oder 2,50 Euro Unterschied, dann denke ich, what the fuck, das macht doch gar keinen Sinn.
Lars, das geht mir ganz genauso. Ja, ich gucke ja gerne, wenn ich irgendwie auf Facebook mit jemandem ein Gespräch führe, dann stalke ich den natürlich gleich. Und wenn ich das Glück habe, auf seine Seite zu kommen, wo die Preise sind, dann sehe ich mit einem Blick, ob die Preise kalkuliert sind oder eben nicht. Punkt.
Aber die müssen doch kalkuliert sein.
Nein.
Außer natürlich, du hilfst dir mit dem Thema, was wir alle...
Nein, nicht mal. Das will ich noch nicht mal jedem irgendwie einfach vorwerfen. Aber du lernst es ja nicht wirklich. Du lernst ja Kalkulation auch nicht in der Meisterschule, so wie man sie brauchen würde.
Ja, das würde ich jetzt aber, da würde ich den Meisterschulen sofort zur Seite springen, würde ich sagen, das, was du wirklich brauchst für dein Leben, das kannst du in dieser Meisterschule auch nicht lernen. Was du lernst in der Meisterschule, das habe ich zumindest gelernt in der Meisterschule, was du lernst in der Meisterschule ist, oh, das ist ein ziemlich komplexes Thema und oh, das ist überlebenswichtig, um später erfolgreich zu sein. Also mache ich entweder den Betriebswirt des Handwerks oder ich hole meinen Unternehmensberater ins Boot oder. Ich muss irgendwie diesen wichtigen Teil, muss ich in meinem Unternehmen professionalisieren.
Kostet ja viel Geld.
Das ist immer relativ. Wenn es mir am Ende aber mehr bringt, dann natürlich, ist das ja aber
das ist ja immer so. Das ist also, ich sag mal so. Also ich kann das ja beurteilen. Also in der Meisterschule wird zum Beispiel der Meister, der muss ja seine Dienstleistung, die er dort durchführt, also sein Projekt, so ein Prüfungsprojekt, das muss er kalkulieren. Und rate mal, mit welchen Stundensatz er das kalkuliert, mit Lohnkundenstundensatz er das kalkuliert.
Verrate es mir, bevor ich jetzt...
8,50 Euro.
Was?
Ja. Weil es ja mindestlohnbar.
Ach so.
Seitdem der jetzt 9,35 Euro ist, habe ich noch keine Meisterschule mehr gemacht. Also okay. Zurzeit macht keiner mehr seinen Meister.
Na, hör mal, ich kenne einige, die gerade Meister
machen. Ja, aber in Lüneburg ist im Moment... passiert nichts mehr.
Das mag sein, weil Oliver Bohn den digitalen Meister nämlich ins Leben gerufen hat, wie du höchstwahrscheinlich in meinem Podcast letztes Jahr gehört hast.
Nicht nur das, sondern auch, es gibt ja immer noch dieses Gerücht, dass die Meisterschule irgendwann nichts mehr kosten soll, dass das vom Staat übernommen werden.
Das Gerücht kenne ich nicht. Das ist jetzt gerade neu.
Und da sind natürlich viele jetzt und sagen so, naja, dann warten wir mal, bis das soweit ist. Weil es soll ja genau wie zum Beispiel der Master... Ja, ein Studium, wo man keine Gebühren für zahlen muss, soll das eigentlich auch, ist vorgesehen, dass es auch für den Meister so kommen soll.
Ach, sind wir jetzt bei dieser Namensgebung?
Hör mir auf damit.
Geschichte.
Da rollen sich mir gleich die Fußnägel hoch.
Naja, für mich rollen sie sich in beide Richtungen hoch. Auf der einen Seite kann man natürlich richtigerweise sagen, es gibt 100.000 Themen, die wichtiger sind als das. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch von der Gesellschaft, Kleider machen Leute, du brauchst irgendwie auch ein gutes Wording, um eine gewisse Faszination nach außen auch zu transportieren. Also, dass man sich da generell mal Gedanken macht, finde ich per se, würde ich überhaupt nicht drüber lästern, finde ich auch gar nicht schlimm. Nur es darf natürlich nicht der alte Wein in neuen Schläuchen sein.
Ja, das ist natürlich wir kommen nochmal zurück auf die Kalkulation. Das ist mir jetzt ein wichtiges Thema.
Okay.
Wenn du in der Meisterschule lernst zu kalkulieren, dann werden dir Vorgaben gemacht. Das heißt, du musst dich eigentlich gar nicht mit einem virtuellen Unternehmen auseinandersetzen, sondern die werden die Kennzahlen, du hast den und den Gemeinkostensatz und du hast den Stundensatz. Und jetzt rechne mal denn das zusammen. Was kostet die Farbe und sonst wie? Und dann machst du eine Kalkulation. So, wo man diese Kennzahlen herbekommt, das lernst du dort nur so theoretisch. Aber richtig mal das durchzuarbeiten, das lernst du da kaum. Dann ist das Hauptproblem aber, dass du mit einer klassischen Tabellenkalkulation ja nur auf einen Punkt kommst, wo da wird dann mit einem Gewinnsatz von 23% oder so gerechnet. Was ist denn 23%? Also was ist das für eine Summe? Was ist 23%? Sag's mir bitte. Bist du froh, wenn du 23% Gewinn hast? Ich meine, von welchem Faktor geht man da aus? Von 10.000 Euro Umsatz, von 100.000, von 1 Million?
Ich
wollte gerade
sagen, ich finde diese 23, mit der kann ich jetzt irgendwie etwas wenig anfangen. Das kommt natürlich auf verschiedene Faktoren drauf an. Aber noch einmal, willst du damit aber den Meisterschulen in Anführungsstrichen vorwerfen, dass sie ihren Job nicht gut genug machen?
Finde ich, ja.
Ach, das würdest du sagen?
Das würde ich sagen.
Ist auch gut, da haben wir beide jetzt eine unterschiedliche Meinung, wobei wir beide natürlich nicht alle Meisterschulen in Deutschland
kennen. Nein, nicht alle also in einen Topf schmeißen wollen.
Aber du hast das Grundgefühl, dass wenn jemand einen Meisterbrief macht, ist er betriebswirtschaftlich nicht so sicher, wie er sein müsste, wenn er einen Meistertitel trägt.
Und das nächste Problem ist, kommt unten ja nur ein Mindestsatz raus, was das Ganze kosten soll. Ja, das heißt ja nicht, ob das schon wirklich ausreichend ist. Weil wir müssen ja auch noch Liquidität, Rücklagenbildung etc. All das muss ja da noch mit reinkalkuliert sein. Das fehlt ja dann. Die haben ja nur einen Wert und wissen gar nicht, ja, wie viel muss ich dann da noch aufrechnen. Deswegen kalkuliere ich zum Beispiel rückwärts. Ich nehme den Preis und ziehe alles ab und gucke, was unten übrig bleibt. Und kann dann schauen, reicht das überhaupt?
Spannend. Ja, also ich gucke gerade, wir sprechen schon über eine halbe Stunde über unsere Branche und was sind so die Sorgen der Branche. Wir haben noch nicht ein einziges Mal über Fachkräftemangel gesprochen. Ja. Finde ich. Aber das ist interessant, ne? Weil normalerweise ist das Thema, das zentrale Thema, mit dem alle sprechen, ist immer Fachkräftemangel und ich suche Mitarbeiter. Und wir sehen, klar, Fachkräftemangel ist ein großes Thema.
Ganz großes Thema.
Ist ein großes Thema. Allerdings, wie wir es gerade eben gesehen, das ist nicht das einzige Thema. Und vielleicht sogar die Lösung für den Fachkräftemangel. Die Lösung besteht vielleicht auch darin, wenn du betriebswirtschaftlich clever bist, dann hast du es vielleicht auch einfacher, Mitarbeiter zu bekommen.
Also es geht ja nicht nur ums Geld. Ne? Also wir wollen ja nicht nur über das Geld reden, was das anbelangt.
Darf ich dazwischen grätschen?
Ja, gerne.
Du behältst deinen Gedanken?
Ja.
Ich will noch nicht zu viel verraten, aber Anfang März kommt ja die Top-Hair-Messe.
Ja.
In Düsseldorf.
Ja.
Und ich darf da als Speaker arbeiten.
Schon wieder?
Ja, es tut mir leid. Ja, man hat mich ein zweites Mal gefragt. Und
letztes Jahr hattest du keine Zeit für mich.
Für dich?
Ich war dreimal am Interkopfhörstand, habe mit deiner Frau gesprochen, mit allen möglichen gesprochen.
Ehrlich gesagt, die meisten freuen sich, wenn sie mit meiner Frau sprechen können und nicht mit mir. So, aber was ich schnell sagen wollte, und mein Thema, weil darum hat mich die Toppe gebeten, ist beim Bewerber bewerben.
Ja.
Und darüber werde ich sprechen. Wie machen wir das bei Nikolaisen? Und als ich jetzt diesen Vortrag schon mal angedacht habe, bin ich, und deswegen ihr alle, die das jetzt hört, ihr habt jetzt einen kleinen Wissensvorsprung, bin ich auf die Man Group, oh Gott, den Namen habe ich jetzt momentan nicht drauf. Es gibt, 2017 gab es eine Befragung bei 14.000 Beschäftigten, das hat mit Friseuren nichts zu tun, bei 14.000 Beschäftigten, was sind die Gründe, warum sie einen Arbeitsplatz wechseln würden? So, und weltweit war auf Platz 1 mit 59% war Vergütung, war Lohn.
Okay.
Und dann kommen noch andere wie Image des Unternehmens oder die Arbeitsplatzbeschreibung noch hinzu. So, und dann denkst du, also ich habe so gedacht, als ich diese Studie mir angeguckt habe, naja, weltweit, ne? Klar, es gibt ja viele Länder, wo du echt ganz wenig Geld verdienst und dann ist dir natürlich ein hoher Lohn wichtig. So, und dann sind aber natürlich diese Befragungen auch auf Länder abgeschlüsselt. Ja. Und in Deutschland auf Platz 1 Vergütung mit 79%.
Krass.
79%. Jetzt hat das mit Friseur nichts zu tun. Das werde ich auch in diesem Vortrag sagen. Es hat mit Friseur nichts zu tun. Stopp, dieser Gedanke nur zu Ende. Es hat mit Friseur nichts zu tun. Aber immer wenn ich über dieses Thema spreche mit Friseuren, dann höre ich nämlich immer, es geht ja nicht nur ums Geld. Ey, unsere Friseure leben auch nicht auf einem einsamen Planeten, sondern auf dem gleichen Planeten wie die 79%, die gesagt haben, Vergütung ist mir am wichtigsten. Und auch wenn vielleicht in einem empathischen, kreativen Handwerksberuf andere Dinge sehr wichtig sind und Geld vielleicht nicht ganz so wichtig, so ist Geld immer dennoch ein ganz wichtiger Faktor. Für uns alle wird das Leben teurer.
Ja. Lars, schön, dass du das so wiederbringst, weil das nämlich genau meine Ansicht ist. Es geht ja nicht nur immer nur ums Geld, aber wir müssen doch ehrlich sein, wir müssen doch realistisch sein. Von 10 Euro die Stunde, was ja du Friseure, sage ich jetzt mal ganz frech, durchschnittlich am Markt verdienen, und ich meine jetzt nicht bei dir und nicht bei mir, sondern am gesamten Arbeitsmarkt, weil ich höre ja auch sehr viel, ich spreche auch sehr viel mit Friseuren, die angestellt sind, darüber braucht man nicht reden, dass das einfach nicht reichen kann. davon wirst du garantiert in die Altersarmut flutschen. Und das tun ja viele Unternehmer auch schon. Die sind ja schlecht vorgesorgt. Und ihre Mitarbeiter dann genauso. Und dass dann die Eltern schon den Mädel an die Backe hauen und sagen, was, du willst Friseurin werden? Patsch, da hast du eine. Oder die Lehrer schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil das Mädel in der Schule sagt, oh, ich möchte so gern Friseurin werden. Das ist Fakt, das ist so. Ja, und da haben wir einen ganz, ganz schlechten Ruf uns erarbeitet über Jahrzehnte. Und früher hat man schon wenig Geld verdient. Umgerechnet, Währungsreform und inflationsbereinigt, verdienen wir heutzutage weniger im Verhältnis zu den gestiegenen Preisen, als ich damals ausgelernt habe. Und da war das schon zu wenig, viel zu wenig. Warum bin ich denn zur Bundeswehr gegangen? Wegen dem Geld, verdammt nochmal. Ja, so.
Ich dachte, die PlayStation war noch nicht erfunden. Du wolltest auch unbedingt Shooter spielen. Dann hast du gedacht, da muss ich ja zur Bundeswehr. Das war meine Intuition.
So. Und dann ist natürlich das Thema, das ist natürlich logisch, dass wir Fachkräftemangel haben, wenn wir unseren Mitarbeitern nicht das Geld zahlen können. Ich sage jetzt nicht wollen, nicht das Geld zahlen können, was sie eigentlich bräuchten, um zumindest einigermaßen vernünftig leben zu können.
Danke, weil das ist ein ganz guter Punkt, weil hier besteht ja auch immer die Gefahr, dass Friseure sagen, oh Gott, ich kann nicht so viel zahlen und das sieht nach außen hin aus, ich will nicht so viel zahlen und das ist dann auch gefährlich. Genau. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht hier die Hosen runterlassen und alles einzeln erzählen, aber in Hamburg gibt es sehr viele Friseursalons, wo du vom Start weg mehr Geld verdienst als bei Nikolaisen. Weil unser Weg ist der, dass wir gesagt haben, wir wollen A, geile Standorte, wir wollen geile Arbeitsplätze und wir wollen ganz viele Menschen investieren, in Weiterbildung investieren, in Werte investieren. Und die Mitarbeiter, die diesen Weg mitgehen mit uns, die haben riesige Chancen, richtig gutes Geld zu verdienen.
Ja.
Aber ich kann dir nicht, wenn ich das dir alles biete, kann ich nicht vom ersten Monat, ohne dass du eine Leistung erbracht hast, dir halt viel Geld zahlen.
Das mache ich ja auch.
Wenn du das möchtest, dann geh woanders hin.
Also ich habe zum Beispiel
das schaffe ich.
Ein Beispiel.
Und dann liegt es natürlich daran, dass jeder, und da kommen wir wieder zur Eigenverantwortung, dass man sagt, ich finde, jeder braucht ein gewisses Konzept. Und wenn du ein Konzept machst, wo du ehrlich im Spiegel dich angucken kannst und sagst, ey, das ist ein System, wo Menschen, die dieses System mitgehen, auch richtig gutes, also ein gutes Leben haben können, dann ist es gut. Aber es liegt am Ende auch an jedem ein Stück weit selbst.
Lars, aber komm, lass uns doch mal realistisch und ehrlich darüber reden. Was hast du für einen Stundensatz? Was zahlt der Kunde durchschnittlich pro Stunde bei dir oder pro Bon bei dir? Ja, und bei dir sind es vielleicht 80, 90 Euro, würde ich jetzt einfach mal so schätzen, ja, für eine Standarddienstleistung. Und in der Regel sind ja viele Friseure sind froh, wenn sie 30 Euro einnehmen pro Kunde. So. Und wo soll denn da das Geld herkommen?
Ja, aber da sind wir wieder bei unserem Thema, was wir heute viel mehr besprechen, als wir eigentlich beide im Vorgespräch gedacht haben. Dann sind wir halt bei dieser Preiskalkulation.
Ja. Ja,
da muss deine Dienstleistung aber, dann musst du sie annehmen. Alles andere geht ja gar nicht.
Ja.
Und dann ist wieder die Frage, weil du auch von so gesagt hattest, naja, aber wenn du nicht so viele Kunden hast, ne? Also wenn du Angst hast vor dem Preis, dann gibt's so einen Satz, den hat mir meine Mutter gesagt und der hat mir geholfen. Und eigentlich hat er auch so ein bisschen mein Leben bestimmt, nicht nur als Friseurunternehmer, sondern auch in meinem privaten Umfeld. Und die hat mal gesagt, ist der Preis zu hoch, ist die Leistung zu schwach.
Ja.
Was auf Deutsch heißt, du kannst einen hohen Preis nehmen, wenn du auch wirklich lieferst.
Das ist es.
Dann musst du den Salon haben, wo du auf die Alster guckst oder irgendwas anderes. Ja, du kannst ja, oder du hast einen geilen Service oder was weiß ich. Oder halt die fachliche Dienstleistung ist halt High Class, dann wirst du immer Menschen finden, die auch bereit sind, diesen Preis zu zahlen.
Und
wenn irgendjemand sagt, tut mir leid, ein Beispiel, weil es mir gerade spontan in den Kopf kommt, ja, ich war jahrzehntelang ein total emotional und heftiger Konzertgeher. Ich habe mir ganz viele Konzerte angeguckt. So, und dann habe ich natürlich auch Konzerte gehabt, wo ich so gedacht habe, ey, 120 Euro für das Ticket, das war viel zu teuer. Und dann hast du Konzerte gehabt, hast du auch 120 Euro gezahlt und hast gesagt, ey, da können wir nur das Doppelte zahlen. Ja, weil irgendwie die Band war geil drauf, die Show war super, die Stimmung war geil. Dann sind 120 Euro nicht viel. Wenn du aber irgendwo hingehst und du hast das Gefühl, die Sängerin singt von der Platte ab und macht irgendwie nach einer Dreiviertelstunde schon Ciao Hamburg, see you, dann sagst du, nee, das war viel zu wenig. Also ist der Preis zu hoch? Wenn die Menschen über den Preis meckern, egal in welchem Bereich, dann war die Leistung zu schwach.
Ja, das ist so. Und ich sag mal so, nochmal wieder zurückzukommen zu der großen Misere der Mitarbeiter. Die Kollegen sitzen ja auch, das ist das nächste Problem, sitzen da und beschweren, sie sagen, ich finde keinen Mitarbeiter. Dann frage ich immer so, ja, was glaubst du denn, wo die sind? Wo sind Mitarbeiter, die wir finden wollen? Wo sind die? Was machen die? Sitzen die irgendwo rum und warten, dass du jetzt deine Anzeige auf den Markt schmeißt, wo draufsteht, wir suchen Verstärkung, ich zahle Übertarif und ich erwarte das und das von dir und das und das von dir und das und das von dir. Glaubst du, darauf warten die? Gute Leute suchen nicht, die haben. Und die, die auf dem Markt stehen und die suchen, die wollen wir in der Regel nicht.
Das ist aber halt sehr hart.
Ja, ist aber so. Ja, natürlich gibt's
es gibt es noch was dazwischen.
Natürlich gibt's da die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber natürlich kann man auch Menschen, sage ich mal, in Menschen investieren und die abholen da, wo sie stehen und helfen, weil sie vielleicht nicht so gut ausgebildet worden sind. Das ist aber für mich mittlerweile so dramatischer Markt geworden, dass ich zum Beispiel für mich entscheide, ich stelle nur noch Mitarbeiter ein, die ich selbst ausgebildet habe. Ich stecke ganz viel Energie und Arbeit und auch Geld in meine Ausbildung, in meine Auszubildenden und partizipiere dann später von denen. Und dann fangen die auch nicht wie bei mir alle Mitarbeiter mit 14 Euro die Stunde an. Die fangen mit 10,50 Euro die Stunde an und können sich dann aber dahin arbeiten. Die haben alle Karten offen, das zu tun, dahin zu kommen.
Der Podcast heißt nun mal deutlich. Darf ich dir mal eine deutliche Frage stellen?
Gerne.
Du stellst nur noch Mitarbeiter ein, die du selber ausgebildet hast. So, jetzt brauchst du aber Mitarbeiter, weil irgendwie zwei sind jetzt schwanger geworden und du brauchst jetzt jemanden. Da lernt jetzt aber gerade keiner aus.
Ich habe jedes Jahr zwei Azubis mindestens laufen, wo dann demnächst mal jemand auslernt. Und meine Auszubildenden sind eigentlich schon ab dem dritten Lehrjahr so weit, dass sie eigentlich schon komplett eigentlich eine Vollzeitmitarbeiterin ersetzen können. Vielleicht nicht gleich am Anfang, aber Mitte des dritten Lehrjahrs sind die so weit, dass du die voll einsetzen kannst. Volles und die werden auch in der Regel voll eingesetzt. Und wenn dann eine schwanger wird oder geht, warum auch immer, dann wartet ja die nächste nur. Ich habe letztes Jahr 3 Azubis haben bei mir ausgelernt. 3 Azubis, wirklich Bombe, alle 3. Ganz liebe, ganz tolle, ganz ordentliche, ganz fleißige Mädels, die ich sehr schätze und sehr mochte. Und ich konnte nur eine übernehmen. Was für ein Luxusproblem. Ja, was für ein Luxusproblem. Aber da stehst du da und musst diese Entscheidung treffen. Und das ist nicht nur eine emotionale Entscheidung, sondern ich habe zum Glück ja ein Team, was mitentscheidet.
Also mein Unternehmensberater würde jetzt sagen, wenn du jemand richtig Gutes hast, dauert maximal ein halbes Jahr, dann haben die auch ihre Kunden, die sie verdienen. Also du hättest, wieso hast du nicht alle 3 übernommen und hättest dann vielleicht, klar, in den ersten Monaten ein bisschen mehr investiert, aber höchstwahrscheinlich dann nachher...
Lars, ich habe keine 3 Läden, ich habe nur einen Salon.
Ja, aber stell dir mal vor, der ist
irgendwann mal voll.
Okay.
Ja, und... ich mag auch gerne, ich wollte jetzt auch nicht noch enger arbeiten. Ich mag es gerne
Platz. Okay, du hättest mehr Stühle haben müssen und alles klar. Ja. Okay. Schön. Das ist mal, also ich finde es hier ganz entspannt. Du hast aber noch keinen Schluck von deinem Wasser getrunken. Ich habe mir in der Zwischenzeit eine Fritz Cola geöffnet.
Ich war hier so angedingstelt.
Ja, dann denke ich, brauchen wir über dieses Thema Fachkräftemangel, das wird sowieso durchgenudelt. Ich wollte noch mal ganz kurz was dazu sagen. Okay. Weil ich habe noch ein großes Thema,
was ich mit dir. Ja, gerne, kann man sofort. Aber wir können über diesen Fachkräftemangel mal offen auch noch mal reden. Wie suchen Friseure Mitarbeiter?
Ach so, das hast du vorhin gefragt.
Stimmt. Das ist spannend. Geh mal in die Facebook-Gruppe Friseurjobbörse. Da gibt es 2 von.
Echt?
Und da siehst du eine Anzeige nach der anderen, wo, wenn du Glück hast, noch irgendwie so ein pixeliges Bild dabei ist. Und dann steht eigentlich faktisch immer dasselbe. Verzweifelter Unternehmer sucht dringend Mitarbeiter.
Genau.
Ja, aber dass man die erstmal emotional abholen muss, dass man schon in diese Anzeige schon ganz anders investieren muss, auch kopftechnisch mal rein investieren muss und auch, Entschuldigung, optisch, dass die Menschen neugierig machen. Und ganz ehrlich, wie ich schon so sagte, die eine Arbeit haben und vielleicht sagen, wenn da jetzt die richtige, wenn mich da einer richtig neugierig macht, dann würde ich mir überlegen, okay, da könntest du anfangen, das ist cool. Weil in der Regel die auf dem Markt sitzen die und gut sind, die haben auch alle einen Job. In der Regel.
Okay, da, das hast du jetzt, oder ich habe es anders jetzt begriffen, als du es vor ein paar Minuten gesagt hast. So weit kann ich mitgehen. Ich merke halt, dass, gut, Hamburg ist höchstwahrscheinlich auch eine kleine Ausnahme. Wenn du in Hamburg, in Köln, in München, in Berlin irgendwie deinen Salon hast, es gibt halt viele Menschen im Laufe eines Kalenderjahres, die aus welchen Gründen auch immer gerne in eine andere Stadt ziehen wollen. Und wir haben halt auch viele Bewerbungen von Friseuren, die gar nicht aus Hamburg kommen, sondern die aufgrund ihrer Lebensplanung nach Hamburg ziehen und dann gucken die, wo könnte ich denn arbeiten. So, aber was wir halt auch haben, also in unserer Branche, und ich merke das bei mir auch, dass jemand gar nicht so unzufrieden sein muss, da wo er ist, aber es ist halt ein kreativer Beruf und du möchtest vielleicht auch nach 2, 3, 4 Jahren einfach mal einen Tapeten wechseln. Du möchtest vielleicht mal Französisch arbeiten, Englisch arbeiten, mal mit anderen Produkten vielleicht arbeiten, was auch immer. Ja. Und insofern empfinde ich, haben wir schon in unserer Branche einen gewissen Wechsel, der nicht unbedingt etwas damit zu tun hat, die auf dem Markt sind, willst du sowieso nicht haben, sondern ich glaube, das können auch ganz gute sein. Aber du hast natürlich recht, die musst du reizen.
Die musst du neugierig
machen. Die musst du neugierig machen. Einfach nur zu sagen, hallo, hier Salon Schulze, also, ich brauche jemanden.
Das ist natürlich hat sich vielleicht jetzt tatsächlich so angehört, als ob dich jetzt irgendwelche Kollegen, die ja die arbeitssuchend sind, schlecht machen. Nein. Also natürlich kann das auch ganz wunderbare, tolle Friseure sein, die jetzt aus welchen Gründen auch immer einen neuen Job suchen.
Aber neue Stadt,
was weiß ich. Aber das ist ja nicht die Regel. Die Regel ist, dass die guten Leute auch eigentlich gut unter sind. Und die muss ich schon richtig gut abholen, damit sie neugierig auf mich werden und sagen, okay, das wäre vielleicht ganz cool, bei dem Nikolaisen zu arbeiten, weil der schreibt das mir aus dem Herzen, was der da schreibt.
Ja, wobei ich denke, in der heutigen Zeit ist es ja auch so, dass du in den sozialen Medien, Netzwerken so gut vernetzt bist, dann kannst du ja auch mal andere anfunken und du holst dir auch was ab von dem Image. Ja. Ne?
Also
auch das ist
tolle Beispiele, ja. Auch ein Podcast-Teilnehmer von dir, der hier toll, also ich kenne ihn persönlich gar nicht so gut. Wir haben schreiben oft da bei Facebook, haben uns auch schon ordentlich gestritten und gehackt, aber ich mag ihn sehr. Ist der Ralf Steinhoff, der macht ganz, ganz tolle Top-Anzeigen. Das ist so niederknien toll, wirklich.
Der macht Videos und zwar so gezeichnete Videos. Der hat mal so ein Video gemacht, da ging es um Auszubildende, glaube ich, und dann so das Leben einer Auszubildenden, ne? Und dann so in so einem Comic-Stil. Mega. Aber so niveauvoll und auch so toll. Und ja, stimmt, der macht das richtig gut. Aber gut, der investierte natürlich auch.
Klar.
Aber du bekommst es auch dreimal zurück dann. Also hoffe ich natürlich jedes Mal.
Ich glaube schon.
Eine Garantie gibt es natürlich nie.
Ich glaube schon, dass du es zurückbekommst. Aber der verkauft seinen Haarschnitt auch nicht für 30 Euro.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, der hat ein bisschen höher.
Ja, ich denke schon. Also der, warst du mal in seinem Salon?
Nein. Ich kenne den Ralf eigentlich, kennengelernt haben wir uns bei der Yelp-Misere.
War ich auch Opfer.
Genau, und da haben wir uns anfangs nicht so gut verstanden, haben uns dann aber doch noch...
Ja, der ist auch ein streitbarer Typ. Der hat auch seine Meinung. Aber der Salon von Steinhoff, mal ganz ehrlich, in so einer alten Feuerwehrwache, wo früher die Autos drin standen und das hat so ein Backsteingebäude. Das ist schon mega.
Und Ralf toll. Ist halt jemand, wenn man den persönlich kennenlernt und dann ist der total lieber, offener, herzlicher Typ.
Das wollen wir mal nicht zu freundlich über ihn sprechen. Er ist auch Leverkusen-Fan, muss man auch dazu sagen.
Er geht mir auch oft genug ziemlich auf den Sack. Ne? Also ne? Oft genug.
Ja,
aber
wenn Leverkusen verliert, ist er schlecht drauf und tun sie ab und zu.
Ach, deswegen.
Ja, deswegen. Okay. Ja, also wir als Nordlichter sind da natürlich so durch ein härteres Stahlbad gegangen. Das ist so ein... Also, na, gut, pass auf. Wir haben 50 Minuten. Ich könnte mit dir... Also du versprichst mir jetzt schon, das war nicht dein letzter Besuch hier
beim Podcast. Ich hab's ja nicht so weit.
Du hast es ja nicht so weit.
Wir wollen uns ja irgendwann wieder auf dem Bürger treffen
müssen. Ja, das stimmt.
Oder? Da war ja auch nur eine halbe Stunde geplant. Ich glaube, es waren ja 3 Stunden.
Ja, so ungefähr. Ja. Aber wollen wir noch, weil das hatten wir im Vorfeld so ein bisschen angedeutet, dass wir sagen, Mensch, wenn wir uns unterhalten, könnten wir uns vielleicht auch noch mal so ein bisschen über die Branchenpolitik unterhalten. Denn das sind ja auch unsere Vertreter in der Branche. Ich habe ja selber in meinem Blog im letzten Jahr 2019 mal kritisch etwas geschrieben. Ich wurde dann ja auch eingeladen nach Köln, wo es einen intensiveren Austausch gab und wo man mir auch, das muss ich sagen, bei aller Kritik, die ich hatte und die ich auch immer noch habe, aber wo man mir auch sehr gut mal ein bisschen erzählen konnte, was heißt Branchenpolitik? Also ne, auf wie viele Hochzeiten tanzt du da eigentlich? Und wem musst du allen gerecht werden? Und das ist natürlich auch ein schweres Ding. Und das, deswegen sage ich, es ist immer leicht drauf zu prügeln.
Es ist leicht drauf zu prügeln.
Und es ist wirklich schwer nachher umzusetzen.
Ich kenne so viele.
Warte ganz kurz. Nur damit ich unsere Hörer mitnehme. Ja. Weil das ist bei mir auch hängen geblieben, wenn ich dich so verfolgt habe, dass du dich ja auch branchenpolitisch auch engagierst. Du warst ja auch zu Diskussionsrunden schon eingeladen und hast darüber da mal berichtet und so. Also das heißt, du bist ja auch jemand, der vielleicht kritisch ist, aber sich dann damit ja auch gerne auseinandersetzt und die anderen Meinungen auch anhört und versucht, Lösungen zu finden.
Also ich weiß zum Glück, ja, ich rede jetzt nicht einfach daher und hau rauf und sag, sondern ich weiß, wie schwer die Arbeit im Verband ist. Und ich weiß, mit welchen Windmühlen die da zu kämpfen haben. Und dass Politik leider immer nur aus Kompromissen besteht. Das weiß ich auch. Ich bin hier nicht ganz doll auf den Hinterkopf gefallen. So ein bisschen nachdenken tue ich das auch. Und ich habe auch einen guten Freund, der mir viel auch darüber erzählt hat, der sehr viele Jahre sehr intensiv im Landesinnungsverband Bayern tätig war, der mir viele, viele Insider-Sachen auch erklärt und erzählt hat und sagt, ja Christian, so einfach ist es nicht. Da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß. Da müssen wir auch ganz viele Kompromisse eingehen und wir versuchen dann irgendwie das Beste zu kriegen. Manchmal müssen wir das böse Wort mit S schlucken, damit dann nicht noch das, was oben rauskommt, dass wir da nicht noch irgendwie, sage ich mal, doppelt in die Kacke hauen. Ja, das verstehe ich auch alles. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Verband sehe, der eine Webseite hat, ja, der also anno dazu mal, der medial, online, trotz Hilfsangeboten, das war ja damals mein großer Kritikpunkt, dass ich auf der Top-Herr-Messe denen meine Hilfe angeboten habe, als Administrator der beiden größten Friseurgruppen, wirklich mit denen Interviews geführt hätte und wo sie sich erklären hätten können, wo sie sagen hätten können, wo die Probleme sind, dass die Leute nicht nur meckern können, dass sie auch sagen können, pass mal auf, so und so sieht das aus. Ich erwarte einfach, dass die eine vernünftige Öffentlichkeitsarbeit machen und dass sie unser Image aufbauen und nicht irgendwie sitzen und sagen, das hat alles so ein friseusen Image irgendwie. Ja, was das ist, ist nicht modern, das ist das ist unmodern, das ist altbacken, das ist traurig. Und das könnte man so viel besser und auch medial so viel schöner aufbauen und auch Verbandsarbeit, so schwer wie sie ist, den Leuten das erklären, wo die Probleme sind. Weil die meckern nur und sagen, es ist alles Kacke, was ihr macht. Warum es aber alles Kacke ist, das wird ja gar nicht erzählt. Wenn es dann einer kommt und sagt, pass auf, ich will dir dabei helfen und dann heißt es nur, ja bloß nicht, ja, dann darf ich mich doch wohl zu Recht aufregen.
Na gut, außer es gibt vielleicht 20 Leute, die sagen, ich will helfen. Und dann kannst du ja nicht bei 20 Leuten sagen, ja, machen wir. Aber was wäre denn dein größter, ich weiß, es gibt viele Wünsche, die man hat. Aber wenn du jetzt sagst, was ist der eine Wunsch, wo du sagst, wenn das branchenpolitisch jetzt mal passieren würde, das wäre der nächste wichtige Schritt. Könntest du das mir oder könntest du das uns sagen, was du sagst?
Also der wichtigste Punkt, den ich jetzt erstmal sehe, ist die Ausbildung der Friseure aufzuwerten. Deutlich aufzuwerten.
Was heißt aufwerten?
Es ist einfach nicht ausreichend. Also die Friseure werden heutzutage einfach fürchterlich schlecht ausgebildet. Ein Grund mit, warum ich in der Regel beschlossen habe, niemanden mehr einzustellen, der nicht bei mir seine Ausbildung gemacht hat.
Aber was kann ich jetzt als Zentralverband oder als Innung?
Ja, die haben ja die Prüfungsverordnung und die was in der Schule gelehrt wird und was auf den Seminaren, auf den Schulungen, auf den überbetrieblichen Lehrgängen gemacht wird, das haben die ja in ihren Händen, das steuern sie ja. Also daran.
Also du meinst, die Inhalte müssten geändert werden?
Die Inhalte und auch die Herausforderungen und das Ganze modern zu gestalten, wäre auf jeden Fall etwas, was dringend vonnöten täte.
Aber ist duale Ausbildungssystem schon belassen?
Ich bin kein Feind von dualer Ausbildung. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich finde es toll, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, als Hauptschüler tatsächlich irgendwann noch sein Abitur zu machen. Und das ist da ja auch, also dieses gemeinsame Ausbilden mit Schule und mit einem Unternehmen, da sind ja viele Leute sehr neidisch drauf, also viele Länder.
Mhm.
Und ich glaube, das ist nicht das Schlechteste, aber es muss natürlich immer modernisiert werden. Und
oder es müsste halt auch Alternativen dazu geben.
Ne? Ja, also vielleicht. Auch das ist schon. Das ist ja auch sehr kontrovers. Es wurde zum Beispiel auch jetzt ja sehr, der Zentralverband war sehr böse darüber, dass jetzt der Staat eingegriffen hat und gesagt hat, wir brauchen jetzt Mindestauszubildendenvergütungen. Aber warum kommt der Staat und macht das? Das ist wie die böse Mutter, die sagt, jetzt räum dein Zimmer auf. Die haben es nicht gemacht. Die haben dafür gesorgt, irgendwo, ich weiß nicht, war das in Sachsen, da hatten Auszubildende 160 Euro verdient im ersten Ausbildungsjahr. Das kann doch nicht sein. Das funktioniert doch so nicht. Also das hätten die längst angehen müssen. Und die wussten, dass das kommen wird. Die hätten darauf reagieren können. Es wäre nicht gekommen, wenn, ja nicht nur unser Verband, es geht ja auch andere Handwerksbereiche, aber wer zahlt so wenig Ausbildungsvergütung wie wir Friseure? Wer? Guck dir mal an, was du als Bäcker mittlerweile im ersten Lehrjahr verdienst. Hast du schon mal drauf geachtet?
Nein, habe ich nicht. Aber da habe ich natürlich auch meinen Blickwinkel. Soll ich ihn dir sagen?
Ich kenne ihn. Wir haben schon drüber gesprochen.
Okay.
Ich teile den ja auch. Ich würde auch lieber in die Ausbildung investieren, als in den Auszubildenden. Also in die Ausbildung des Auszubildenden, als dem ein neues Handy zu bezahlen. Aber es muss trotzdem ein Mindestmaß an Ausbildungsvergütung da sein. 150 Euro ist zu wenig, Punkt.
Na gut, aber das ist dann aber auch wieder so ein Einzelextremfall.
Ja, aber warum hat der Staat sich genötigt gefühlt, irgendwann den Mindestlohn einzuführen? Weil in Schleswig-Holstein beispielsweise ein Friseur 3,50 Euro verdient hat, die Stunde, vor dem Mindestlohn. In Lüneburg, in Niedersachsen, hatten wir einen Tarif von 7,50 Euro. Bis der Mindestlohn kam, dann wurden es 8,50 Euro. Das kann doch nicht funktionieren. Also wenn die Tarifverträge, mit Niedersachsen haben wir einen Tarifvertrag, ich weiß, der war jetzt zuletzt bei 9,70 Euro. Ja, hurra, hurra. Und da feiert man sich, dass der jetzt allgemeinverbindlich wird. Das ist so eine Frage, wo ich sage, das kann doch nicht sein. Das ist das gleiche Kritik, die ich den Interco-Führern vorwerfe, werfe ich ja dann
wie
da.
Bitte?
Ja,
was?
Dass die Tarife, dass das nicht verlangt wird, dass die Mitglieder vernünftig bezahlen. Wenn sie Innungsmitglied sind, dann müssen sie vernünftig bezahlen. Und nicht knapp über dem Mindestlohn, weil dann erwarte ich schon, keine Ahnung.
Aber du verrennst dich jetzt gerade so ein bisschen. Also, zur Transparenz gehört, dass wir heute zu Mittag gegessen haben, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. Und ich dir erklärt habe, was sind so die Werte der Interco-Führer, dass man sagt, wir aufgrund unserer Tradition und aufgrund vieler Dinge, wir können nicht auf jeder Hochzeit tanzen und wir haben uns geeinigt auf diesem Thema Inspiration und so weiter und nicht auf Tarifpolitik. So, ne? Aber dass dein Wunsch verständlich ist, habe ich dir auch gesagt. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht die Aufgabe der Interco. Und das Zweite, was du eben gesagt hast, weil du dich jetzt in Rage geredet hast, 9,70 Euro, das kann doch nicht sein, aber du hast doch hier, seit einer Stunde sprechen wir in diesem Podcast-Loft und du sagst, die größte Sorge deiner Mandanten ist, dass sie irgendwie betriebswirtschaftlich nicht über die Runden kommen. Und zwar ja nicht, weil sie alle in Lamborghini fahren oder 12 Wochen in Urlaub reisen, sondern weil sie einfach die Kalkulation nicht hinbekommen und gar nicht wissen, wie sie es zahlen soll. Und wenn dann man sagt, hier 9,70 Euro ist viel zu wenig, du musst 11 zahlen, du musst 12 zahlen, dann wissen die ja gar nicht mehr weiter.
Doch schon. Also es, zum Beispiel, wenn du mal guckst, guck mal Richtung Süddeutschland. Landesinnungsverband Bayern Beispiel. Was sind dort für Anfangsgehälter? Ja, funktioniert doch da auch. Das sind tariflich, die sind 3 Euro höher als das, was wir hier in Niedersachsen zahlen müssen. Und das ist ja das eine. Man kann ja klein anfangen. Der im ersten Gesellenjahr kriegt meinetwegen 10,50 Euro. Bin ich völlig einverstanden mit. Aber die Regel, wann steigt es, die entscheidet der Unternehmer selbst. Indem sie nicht klar definieren, welche Ausbildung brauchst du da oder wie lange bist du Geselle, damit das mehr wird. Ich kenne Friseure, die arbeiten 20 Jahre für 9,70 Euro. Punkt. Ja, weil der Unternehmer selbst entscheidet, wann ist der Mitarbeiter gut genug, dass ich dir mehr Geld zahle.
Ja gut, das hat auch wieder was mit Auslastung zu tun, hat was mit Professionalität zu tun, ne? Wie hoch ist der Durchschnittsbon und so weiter. Ne?
Ja, aber da fangen wir wieder mit den Preisen an.
Genau, das hatten wir ja schon. Aber ein Punkt, weil wir die ganze Zeit über Mindestlöhne sprechen oder über 10 Euro, 9,70 Euro oder 11 oder 12, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, wenn ich, egal von welcher Partei dieser Politiker oder diese Politikerin ist, wenn ich immer höre, Mindestlohnerhöhung,
ja,
kriege ich immer Herzrasen, weil ich so denke, ich werde bekloppt, weil eine Erhöhung eines Mindestlohns bedeutet aber auch gleichzeitig auch eine Erhöhung von steuerlicher Belastung, von Arbeitgeberanteil und. Es ist so einfach, der Bild-Zeitung ins Diktiergerät zu sprechen, ja, wir wollen 14 Euro oder 16 Euro oder 20 Euro die Stunde. Ja. Ich denke, wie wäre es, wenn wir sagen, wir machen 10 oder 11 Euro, aber der Arbeitgeberanteil wird mal halbiert oder was auch immer.
Genau, das,
weil dann würde
das wäre etwas, wir haben
genau, weil dann würde
zu hohe Lohnnebenkosten.
Genau, weil das würde nämlich bedeuten, auf der einen Seite, dass der Mensch, um den es eigentlich geht, nämlich der Mitarbeiter, dass der definitiv dieser schöne Scheiß-Politikspruch mehr Netto vom Brutto hat. Ja, also der hat mehr Geld auf dem Konto. Aber wenn wir diesen Steuersatz mal angehen würden, dann hätte ich aber nicht, du hast zwar mehr Geld als mein Mitarbeiter, aber ich habe nicht unbedingt mehr Kosten oder nicht viel größere Kosten. Und dadurch könnte ich auch eine gewisse Preisstabilität haben. Ja. Ein höherer Mindestlohn bedeutet, alles, was du machst, sind ja nicht nur Friseurdienstleistungen, es wird auch wieder alles teurer. Und wenn wieder alles teurer wird, dann reichen deine 10, 11 Euro auch nicht. Das ist so ein Hamsterrad-Gedanke.
Viele haben ja gedacht,
deswegen
viele haben ja gedacht, dass der Friseur teurer wird, wenn jetzt der Mindestlohn eingeführt wird. Ist der Friseur dadurch teurer geworden?
Aber wenn dann, ich kenne die Antwort nicht. Du guckst mich jetzt mit deinen Augen an, dass ich denke, okay, ist anscheinend nicht teurer geworden.
Nein.
Aber das kann ja nur bedeuten, und das Thema haben wir dieses Fass haben wir heute zum Glück nicht aufgemacht, dass das leidige Thema irgendwie neben den Finanzen was zu machen.
Ich verstehe nicht, was du meinst.
Genau, dass das anscheinend dann noch eher zugenommen hat. Weil anders geht's ja nicht. Wenn du mehr Kosten hast, aber der Endverbraucher zahlt nicht mehr, dann muss es ja irgendwo an irgendeiner Stelle muss es ja reguliert werden.
Wir können ja mal darüber reden. Wenn jetzt ich habe ja behauptet, dass ein Mitarbeiter, ein Unternehmer, der alleine tätig ist, eigentlich nur ganz schwer davon leben kann, wenn er nicht eine gewisse Preisgefüge hat. Mhm. Jetzt angenommen, du willst als Unternehmer mindestens 3.000 Euro verdienen. Was jetzt ja nicht so viel ist, aber es für mich so... Ja,
3.000 Euro verdienen, ich muss mir noch selbst versichern und ich muss...
Alles, den ganzen, ne, also komplett das alles bezahlen und Rücklagen bilden. Und das was, alles, Rücklagen? Ne? Ja, natürlich, ja. Klar. So, also ich habe einen Gewinn von 3.000 Euro. Den muss ich ja dann auch noch mit ca. 30% versteuern. Das heißt, ich bin bei 3.900 Euro Gewinn. Ja, und dann muss ich ja aber auch das eigentlich nochmal 12 geteilt durch 10 rechnen, weil ich ja auch mal Urlaub machen möchte und nicht in den Feiertagen auch noch im Salon stehen möchte. Ich habe ja keine Mitarbeiter. Wenn ich Urlaub habe, ist der Laden zu.
Genau,
ja?
Wenn du Einzelcamper bist, ist der Laden zu.
Das heißt, ich lande irgendwo bei, wenn ich 3.000 Euro verdienen möchte, dann lande ich irgendwo bei 5.000 Euro Umsatz, was Gewinn, den ich also erreichen muss. Jetzt nimm mal 5.000 Euro und rechne das mal auf 170 Stunden runter. Was ist das für ein Stundensatz? Ich weiß nicht,
du hast das höchstwahrscheinlich
aber schon. Nein, so weit so. Also bei 3.000 Euro, da sind wir bei über 18 Euro Stundensatz, also Lohnkostensatz, was man in der Kalkulation zugrunde liegt. Da bleibt ja so viel für die anderen Kosten nicht mehr übrig. Ne?
Nee.
Ja, also ja. Dann soll mir das mal bitte einer erklären, aber das ist ja diese Diskussion gewesen. Das war so schade, weil ja keiner sich darauf eingelassen hat, mit mir wirklich dann darüber zu reden.
Du bist jetzt bei dem, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, als du geschrieben hast über diese Einzelkämpfer-Situation.
Einzelunternehmer-Situation.
Einzelunternehmer.
Sind ja nicht alles Kämpfer. Manche haben ja auch durchaus hohe Preise. So wie wir ganz gesagt haben, schöne Schnitte bei Brigitte, 100 Euro der Haarschnitt. Der wird's gut gehen, obwohl sie das nur als Hobby
machen. Naja, aber die muss auch kämpfen, weil auch diese 100 Euro muss sie ja rechtfertigen.
Das muss sie rechtfertigen.
Ja, also das fällt dir ja nicht einfach in den Schoß.
Nein, natürlich nicht. 100 Euro nehme ich auch nicht die Stunde. Also für den Haarschnitt. Kann ich mir auch noch nicht leisten.
Warte mal ganz kurz. Nee, ich auch nicht. No. Das schafft halt Brigitte.
Ja, ich glaube, das ist einfach, da ist so viel dazwischen, was wir irgendwie, wir Friseure wollen immer alles irgendwie nur emotional betrachten, aber sobald man dann Realitäten miteinander bespricht, dann wird man sauer, weil sagt so, das will ich eigentlich gar nicht hören. Nein, ja, das ist mir zu negativ, das will ich jetzt nicht. So, und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Wir sind einfach sehr emotional und sehr empathisch und der Wahrheit wollen wir uns dann nicht stellen. Das ist auch auf meinen Seminaren immer so, dann ja doch Klartext rede und die Leute dann immer hinterher sagen so, ich bin heulend nach Hause gefahren. Aber das war gut so. Wirklich, weil jetzt bin ich wirklich mal wach geworden. Und darum geht es immer so ein bisschen.
So, ich denke, obwohl wir schon deutlich über eine Stunde sprechen, ich glaube, die allermeisten Hörer werden wach geblieben sein. Ich möchte mich an dieser Stelle, Christian, total bedanken, dass du hier ins Loft gekommen bist und dass du nach Hamburg gekommen bist und möchte dich jetzt schon einladen, dass wir haben sicher noch das ein oder andere Thema, was wir toll diskutieren können.
Uns fällt immer was ein.
Uns fällt immer was ein, an alle von euch da draußen, die das jetzt gehört haben. Ne? Vielleicht folgt ihr ja der Nun mal deutlich Facebook-Gruppe und da stellen wir ja diese Folge immer ins Netz und wenn ihr Ideen habt, Kommentare, Meinung, dann bitte immer her damit. Christian, wo können dich jetzt Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, ich möchte noch mehr von Christian Funk wissen, vielleicht auch nochmal ein Seminar besuchen oder so, wie können die mit dir in Kontakt treten? Wo bist du zu finden?
Also ich habe eine Website für meine Schulungen, Seminare, Coachings. Das ist die friseur-coaching.de.
Okay.
Da kann man erstmal alles sehen und schauen. Ich habe jetzt erst einen einzigen Seminartermin für April und einen einzigen für Mai. Mehr Termine habe ich noch nicht, weil ich im Moment so viel mit der Kalkulation zu tun habe. Und ich kann im Moment auch leider keine neuen Kunden annehmen. Erst so in 1 bis 2 Monaten erst wieder.
Na gut, aber man kann ja mit dir vielleicht in Kontakt treten.
Auf jeden Fall.
Diese Website packe ich auch in die Shownotes. Und gibt es auch irgendeine auf deinem Facebook-Account oder gibt es eine Facebook-Gruppe, wo du sagst, wer die noch nicht kennt, sollte da vielleicht mal reingehen?
Ja gut, ich administriere ja die beiden Friseurgruppen, hauptsächlich Friseure und Friseure Deutschland. Das sind die beiden größten Friseurgruppen. Da ist mir das aber manchmal auch ein bisschen unübersichtlich, da ist einfach zu viel los. Wir haben doch auch eine kleine Gruppe, die ich mit meinen zwei Kollegen Ramin Dell und Jochen Becker betreibe. Das sind sozusagen die Friseur-Coaches, so heißt die. Da haben wir auch schon, ich glaube, an die 800 Mitglieder drin. Und da geht es aber wirklich dann nur um uns und unsere Seminare. Wir arbeiten oft vieles zusammen. Wir empfehlen uns noch weiter, weil ich bin mir sicher, dass ich meinen Kunden, meinen Seminarkunden, kann ich nicht alles beibringen. Ich kann nicht alles können und alles wissen.
Ja, das stimmt.
So, und deswegen.
Aber 800 ist natürlich auch schon, du hast das gerade so gesagt, als ob das wenig ist.
Das ist sehr wenig.
Aber das ist, ich bin ja, aber das wäre ein eigenes Thema zum Beispiel, ne, dass man nochmal über Friseurgruppen bei Facebook spricht. Ja. Weil ich bin in einigen irgendwie drin, aber ich habe eigentlich alle deaktiviert, also weil es mich einfach gestört hat, weil es einfach zu viel war. Ja, und ich kann die Kollegen total verstehen, die jetzt gerade eine Sorge haben oder ein Problem und sagen, Mensch, ich bin doch da in der Gruppe, ich frag mal. Und du findest ja auch immer welche, die auch antworten. Ja. Insofern, ich will das überhaupt nicht negativ sprechen, aber es nervt mich total, wenn mein gesamter Facebook-Account voll ist mit Themen, die mich aber persönlich gar nicht interessieren.
Lars, ich kann dir einen Tipp geben, es gibt eine ganz, ganz tolle Facebook-Gruppe, die ich nicht administriere und nicht leite, sondern das macht der Kollege Guido Schäffler von friseurunternehmer.de. Der hat eine Gruppe, die heißt Friseurunternehmer. Und da kommen auch nur Friseurunternehmer rein. Also das ist halt dementsprechend ein bisschen kleiner und ein bisschen einfacher. Und das ist, also der Guido macht das toll, der administriert sie gut. Das Niveau ist dort recht gut und aufgeräumt. Der tolle Kollege, der Andreas, den kennt man vielleicht auch noch von früher. Der ist vorletztes Jahr leider verstorben. Der hat die Gruppe damals gegründet und hat Guido die übernommen. Und der Andreas wollte diese Friseurunternehmergruppe machen, weil es uns immer so schwierig wäre, so Unternehmerthemen, Mitarbeiterthemen, mag da nicht so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, und die Gruppe, die ist zum Beispiel sehr wertvoll, finde ich, weil da wirklich nur wir Unternehmer unter uns sind. Und auch gibt es natürlich konträre Themen, kleine Unternehmen, große Unternehmen, die mögen sich dann heißt es immer, ihr redet immer schlecht über die Kleinen. Ich betreue so viele kleine Unternehmen. Ich habe eine ganz, ganz tolle Kollegin aus München, die eigentlich einen kleinen Salon hat und mega erfolgreich ist. So erfolgreich möchte ich mal sein, wie sie ist und mit ihrem kleinen Salon. Also das ist ja so nicht. Ne? Also ich würde da niemals so vermessen sein und so. assig sein und sagen, alle Kleinen sind doof oder keine Ahnung. Ne?
Also niemals wer, nicht. Ja, aber wer so denkt, ja, der schießt sich ja schon mal selber ins Knie.
Ja.
Ich muss mal zugeben, letzte Geschichte zum Schluss. Das hat jetzt nichts mit klein und groß zu tun, aber ich komme aus einer Großstadt. Und ich gebe zu, dass ich am Anfang meines Berufes und auch der ersten beruflichen Erfolge, da war ich schon unabsichtlich schon ein Stück weit arrogant. Immer wenn ich aufs Land gefahren bin, in kleinere Städte gefahren bin, als Akteur, weil man mich da gebucht hat, als Friseur, ja, da habe ich immer gedacht, hier, ne, ich komme aus Hamburg und ne, was können die schon? Und dann kam ich in eine Kleinstadt, ich werde weder den Namen der Stadt sagen, noch den Namen des Unternehmens, wobei mir die heute noch präsent sind, weil das halt mein Leben verändert hat. So, ich komme in eine kleine Stadt, wo rief ich noch meine Frau an, habe gesagt, oh Gott, ich hoffe, ich bin hier gleich wieder weg, weil das ist ja hier ein Dorf. So, komm in diesen Salon. Ey, der Waschbereich im Wintergarten, die Leute haben alle in den Himmel geguckt, als sie die Haare gewaschen bekommen haben. Damals, und es ist schon viele, viele Jahre her, hatten die Funkkopfhörer, hatten überall Bildschirme und die Kunden, wenn die Farbe eingewirkt haben, hatten solche Funkkopfhörer im Ohr und konnten dann irgendwie Filme gucken. Und ich bin da raus, völlig demütig und habe gesagt, fuck, die haben hier, die sind 5 Jahre weiter als wir in Hamburg.
Ja.
Und deswegen, ob klein, ob groß, ob Kleinstadt, ob Großstadt, es kommt darauf an, mit wie viel Leidenschaft und
Professionalität.
Genau, mit wie viel Leidenschaft und mit wie viel Herzblut du ein Unternehmen betreibst. Ja. Und du kannst im Kleinen erfolgreich sein, im Großen und du kannst auch nicht erfolgreich. Es ist, also das habe ich mir schon lange abgeschminkt.
Ja, es gibt ja auch nicht nur einen Weg. Es gibt ja verschiedene Wege in diese Richtung. Und man muss ja auch Authentizität betreiben. Also ich könnte nicht so ein Schickimicki-Laden machen. Ich bin ein einfacher Junge aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Ich kann jetzt hier nicht so, ach Gott, ich bin jetzt hier der Udo Walz und mache da einen auf und tanze da hinter den Kunden. Das bin ich ja nicht. Das kann ich nicht. Ich
tanze gar nicht hinter den Kunden.
Ja, was auch immer er tut, egal. Aber er ist ja sehr erfolgreich. Ist auch toll. Aber ich sag mal so, ich muss ja ich sein und ich muss so sein und ich will mich nicht verändern lassen von anderen oder so sein für andere. Ich bin, wie ich bin, Punkt.
Hast du denn du darfst auf deinem Brot?
Nee.
Ich will so bleiben, wie ich bin. Das weiß ich noch, das war deren Slogan.
Das
wäre höchstwahrscheinlich deine Margarine, wenn du Margarine denn isst.
Wenn ich Margarine essen täte.
Ja, genau.
Aber es war ja nicht nur die Margarine, die machen ja auch Wurst und all solche Sachen.
Hier brechen wir jetzt ab. Christian, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und gerne wieder.
Herzlich gern. Danke dir. Tja, und dann ist ja noch die Sache mit dem Valentinstag. Denn egal, wann ihr diese Folge hört, aufgenommen und auch veröffentlicht, ist diese Folge heute, am 14. Februar. Und das ist ja nun Valentinstag. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch das hier gefragt habt, aber ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich, Valentinstag? Und da habe ich mich mal ein bisschen mit beschäftigt und habe ganz spannende Dinge herausgefunden. Das Brauchtum dieses Tages geht auf das Fest des heiligen Valentinus zurück. Es gab mehrere fürstliche Heilige, die Valentinus hießen, und für den 14. Februar finden sich zwei, nämlich Valentin von Rom und Valentin von Terni, wobei auch gut möglich ist, dass es sich dabei um ein und denselben Heiligen handelt. So ganz genau kann man das irgendwie nicht mehr erforschen. Valentin von Rom zumindest, das ist der, auf den sich die meisten heiligen Schriften beziehen. Valentin von Rom war Priester, der 269 den Märtyrertod erlitt. Die erste Beschreibung des 14. Februar als jährliches Fest der Liebe erscheint in der Charta of the Court of Love. Und die Charta, angeblich von König Karl VI. Von Frankreich im Jahr 1400 herausgegeben, beschreibt eine große Festlichkeit, bei denen Mitglieder des königlichen Hofes zugegen waren. Dazu gehört ein Festmahl, Wettbewerbe zu Liebesliedern und Poesie, Turnierkämpfe und Tanz. Im Jahr 1797 brachte ein britischer Verleger ein Buch heraus mit dem Namen The Young Man's Valentine's Writer. Und darin waren viele Verse für junge Liebhaber zu finden, die selber nicht wirklich dichten konnten. Die erste Massenproduktion von Valentinskarten mit geprägten Papierspitze fand in den Vereinigten Staaten statt, ja wo sonst ehrlich gesagt, und wurde ab 1848 vertrieben. Aufgrund seiner steigenden Kommerzialisierung wird der Valentinstag mittlerweile von vielen Menschen fast schon wie so ein
offizieller Feiertag angesehen. In Deutschland, das wissen wir natürlich alle, gehören Blumen nach wie vor zu den häufigsten Geschenken am Valentinstag. Da habe ich eine ganz schöne Zahl gefunden. Allein zum Valentinstag 2018 transportierte die Lufthansa 800 Tonnen roter Rosen nur nach Deutschland. Ja, aber was ist mit den anderen Ländern, ne? Wie wird der Valentinstag sonst auf der Welt gefeiert? Da habe ich auch ein paar ganz schöne Dinge entdeckt. Zum Beispiel Finnland, ne? In Finnland ist es Tradition an dem heutigen Tag, anonyme Karten oder kleine Geschenke zu versenden. Die Finnen, hätte man gar nicht gedacht, dass die so romantisch sein können. Ne? Im Gegensatz zu den Italienern, da wissen wir natürlich, dass die romantisch sind. Und in Italien treffen sich die Liebespaare an dem heutigen Tag meist an Gewässern oder an Brücken. Und ihr wisst es natürlich, hat sich ja auch in Deutschland mittlerweile kultiviert, aber am Valentinstag in Italien, das ist die Tradition, wird dann dort oft auf den Brücken ein sogenanntes Liebesschloss angebracht. Auch in Südafrika wird der Valentinstag gefeiert. Dort ist es Brauch, Kleidung in den Farben Weiß und Rot zu tragen, die die Reinheit und die Liebe symbolisieren. Und auch ein Blick in den Libanon finde ich ganz spannend, denn der heilige Valentin ist der Schutzpatron eines großen Teils der libanesischen Bevölkerung. Paare tauschen am Valentinstag Geschenke aus. Und diese enthalten in der Regel viel Schokolade oder rote Rosen, die als Symbol des Opfers und der Leidenschaft gelten. Und in der Hauptstadt Beirut ist es ein guter Brauch geworden, dass dort Männer Frauen zum Essen ausführen und ihnen Geschenke machen. Und übrigens, netter Nebeneffekt, viele Frauen bekommen am Valentinstag in Beirut einen Heiratsantrag. In Südkorea verschenken Frauen am 14. Februar Schokolade an die Männer. Haha, die Männer lassen sich beschenken, aber tun es dann natürlich auch den Frauen gleich. Und die Männer beschenken die Frauen am 14. März, dem White Day, aber nicht mit Schokolade. Was sie da schenken, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und was ihr eurem Herzensmenschen heute am Valentinstag geschenkt habt, das weiß ich natürlich auch nicht. Jedoch denke ich, für mich würde es jetzt langsam Zeit, mal nach Hause zu gehen und diesen Abend, diesen Valentinsabend, auch mit meiner Frau zu feiern. Und daher sind wir jetzt auch am Ende angelangt. Das war Nummer Deutlich, der Friseur-Podcast, fast live aus Hamburg. Der Podcast ist zu hören auf nummerdeutlich.de, bei Spotify, auf iTunes und auf allen gängigen Podcast-Apps. Wer Feedback schreiben möchte, tut dies entweder auf unserer Facebook-Seite oder schreibt mir eine Mail an podcast@nummerdeutlich.de. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und sage Tschüss aus Hamburg.